KinoCast.
Ja, hallo, wir befinden uns gerade in Stuttgart, in der Stadt, in dem der Sneakfilm des heutigen Tages auch gedreht wurde. Und mit mir im Kino ist der
Alex.
Und ich bin wie immer der Erik. Weil ich sagte, der Sneakfilm ist hier gedreht worden. Es handelt sich um den Film Ohne dich. Gab es, glaube ich, auch mal einen Song, irgendwann in den 80ern. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. War Münchner Freiheit.
Ah, genau.
Der war deutlich besser wie der Film.
Ja, da könnte es geteilte Meinungen geben. Mal schauen. Worum geht es denn in dem Film? Uns wird zunächst mal eine junge Frau vorgestellt, die treibt es mit irgendeinem Typen in irgendeinem Kinderkarussell und irgendwie ist das alles schon reichlich seltsam, weil der Typ, der, also sie hatte noch irgendwie so einen Spruch drauf, so nach dem Motto, und wie war das jetzt so mit einer Frau, und da wird schon deutlich, da ist nicht alles so im Reinen hier, also es ist keine geregelte Beziehung, wenn man es mal so will, ne, was die da haben. Und die junge Dame, die wohnt auch in irgendeinem Eisenbahnwaggon abseits der Stuttgart 21 Baustelle. Und geht einer, weiß nicht, Tellerwäscher-Tätigkeit nach, irgendwo in einer Kneipe. Ja, und wie es der Zufall so will, hat sie natürlich dabei bei diesem Geschlechtsakt ein Kind empfangen. Um es hier mal ein bisschen wissenschaftlich zu erläutern, wie das geht. Das müsst ihr mal eure Eltern fragen, so mit den Bienchen und Blümchen und Klapperstorch und so. Ne? Ja, dann gibt es noch eine Parallelgeschichte mit Katja Riemann. Ja, die gibt's auch noch, Katja Riemann. Und
hey.
Ja, hier gibt's gerade Kommentare zum Film beim Vorbeilaufen. Ja, Katja Riemann und wie hieß denn der andere? Genau, Charlie Hübner war noch mit dabei. Und Rolf Hoppe sieht man später auch mal. Und die Katja Riemann, die spielt eine Hebamme hier in einem Hospital in Stuttgart. Und bei ihr wird Krebs diagnostiziert und sie hat wohl nicht mehr so lange zu leben. Sie hatte wohl schon mal Krebs und ist schon operiert worden und das hat wohl wieder neu zugeschlagen und ist jetzt alles viel schlimmer. Und sie hat einen Mann und die leben hier eigentlich ganz gut situiert, in einer guten Ecke, wie man so schön sagt. Und der Mann ist wohl Psychologe oder Psychiater und ja, dann gibt es noch eine Geschichte mit einer Haushälterin. Die Haushälterin, die bei denen putzt, die hat auch noch eine Sache am Laufen, nämlich, dass die ihren Ex-Freund zurückhaben will. Die ist aber schon etwas älter und ja, der Ex-Freund, der droht schon mit der Polizei. Und irgendwie überlappen sich so diese Geschichten immer mal. Und ja, das Kind, was dann damit passiert und die krebskranke Frau, wie sich das weiterentwickelt. Und darum geht es so in diesem Film.
Ja, darum geht's in dem Film.
Darum geht's in dem Film.
So, ja, jetzt müsste ich ja eigentlich gleich mal 20 Punkte geben, weil Stuttgart in dem Film drin ist.
So viel gibt's gar nicht auf unserer 10er-Skala.
Genau, aber ich würde es trotzdem geben. Aber Stuttgart wurde ja übelst hingefaked, das heißt, man hat da irgendwie Namen erfunden und hat sich in den Ecken hier und da mal vertan. Was aber natürlich für den Kinobesucher, der nicht hier wohnt, nicht weiter schlimm ist. Da bin ich halt ein bisschen...
Es kommt ja trotzdem sehr schön rüber, finde ich.
Ja, das passt ja, genau. So, aber jetzt kommen wir mal kurz zum Film. Also ich fand den furchtbar schlecht. Ganz einfach deshalb, weil es für mich die Story überhaupt nichts hergegeben hat. Das war für mich wirklich so ein 19 Uhr CDF-Film. Die gucke ich generell nicht. Die Story war für mich total langweilig. Ich habe mir überlegt, wirklich, was will der Film von mir? Die Schauspieler fand ich jetzt nicht prickelnd und ja, ich fange mit dem ganzen Film an, ich will gar nichts an. Das ist, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen. Du fandst den Film jetzt besser, haben wir ja schon mal rausgehört und
besser,
so.
Ja.
Also ich habe auch nebenher so ein bisschen WhatsApp-Nachrichten geschrieben, weil es mir langweilig war und dann hieß es ja, vielleicht ist es ja ein Frauenfilm. Aber auch da dachte ich mir, ich glaube auch nicht, dass es ein Frauenfilm ist. Also
doch, doch. guckt jetzt schon
in die Richtung. Also ich habe die Schlagwaffe gesagt, okay, wir gucken lieber Schlafdosen Seattle. Da habe ich dann gleich 100 Punkte gekriegt, natürlich, weil natürlich dann wieder pro Punkte gibt, aber also der, nee, also ich, nee, also ganz ehrlich, Waffen, mich total reinfallen. Wir hatten ja auch gehofft, dass so ein bisschen was in die Horror-Ecke kommt. Freue ich mich natürlich. Aber dass jetzt dann sowas kommt, da, das war für mich wirklich ganz arg schlimm.
Ja, bei mir, ich fand den mal am Anfang total furchtbar. Erstmal war das so dieser filmische Look. Der Film hat es mir nicht leicht gemacht, ihn zu mögen, um es mal so zu sagen. Der war halt total verwirrend am Anfang, seltsam gedreht, so quasi dokumentarisch hat die Kamera da die junge Frau begleitet und ach, das war alles irgendwie ziemlich seltsam und ich weiß auch nicht. Bei mir war dann erst der Moment, wo quasi die Katja Riemann auf die junge Dame trifft, wo sich zum ersten Mal so die Storylinien so ein bisschen wirklich verknüpfen oder überlappen, um es mal so zu sagen. Dass es aber dann nicht in der Form weitergeführt wurde, fand ich dann auch ein bisschen schade. Ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr. Und was ich überhaupt total mies fand, das war diese Storylinie mit dieser Haushälterin. Also was das nun sollte, ich meine, okay, der Film ging 90 Minuten und die musste irgendwie füllen. Ja, und da hatten sie halt ein paar Szenen mit der drin. Aber die Storylinie, also ich sag mal so, wir haben hier wirklich zwei heftige Storylinien drin, die den Film tragen. Das eine ist die krebskranke Frau, das ganze Thema mit ihrem Mann, wie geht man damit um und dann natürlich auch, will sie vielleicht selber aus dem Leben scheiden oder will sie warten, bis der Krebs dann herankommt und sie holt oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, ja, da werden Möglichkeiten aufgezeigt, eventuell in eine Spezialklinik in den USA zu fliegen, weil sie da jemanden kennen. Das ist schon Story genug für einen Film. Ja, dann kommt noch die Geschichte mit dem jungen Mädchen, was geschwängert wird, was eh sozial gesehen ja, ein schwieriges Umfeld hat, da in diesem Eisenbahnwaggon lebt und dann nur geschwängert worden ist und wie geht's da weiter und ja, das ist die zweite Story und dann macht der Film, das ist so typisch deutsch, ja, so, oh, wir müssen noch was reinpacken und noch was, weißt du, und dann macht man noch die Story mit der Haushälterin auf, die zwar einen coolen What-the-fuck-Moment hat, ja, aber den will ich jetzt nicht spoilern, ja. Der ist zwar ganz nett, aber ich meine, für diesen einen What-the-fuck-Moment, dieses ganze Geseier vor der Tür rumjammern und das und da, oh, ey, furchtbar, nee. Also, Tipp von mir, die Storylinie mit der Haushälterin raus und lieber die anderen Storylinien besser entwickeln und die viel mehr zusammenführen, dass halt die Katja Riemann viel öfter auch mit der jungen Frau interagiert, weil das waren echt starke Szenen. Und aber ja, gut, der Film ist durch, der kommt jetzt ins Kino, läuft diese Woche an. MFG hat wieder mitproduziert hier. Ich glaube, ich muss doch mal mit ihnen reden.
Ja, also ich finde die Storylinien generell mies, also alle eigentlich. Mich ja, hat es irgendwie mies, nicht wirklich.
Nicht,
ja. Nein, mich hat es aber nicht wirklich berührt. Also,
dich,
das ist,
ja, dich hat es nicht mitgenommen. Ja,
ja, vielleicht war ich auf dem falschen Trip, weil ich dachte, okay, ja.
Und kann, ach so,
Horrorfilm, ja, aber. Nee, ist okay. Nee, aber also ich, ja.
Ist gerade noch was eingefallen. Ja, ist gerade noch eingefallen. Katja Riemann hat auch eine schlechte Szene, eine wirklich schlechte Szene. Also ich kann Katja Riemann sowieso nicht ganz so doll leiden, aber in dem Film war sie gut, keine Frage. Sie hat es echt gut gespielt, aber sie hat eine schwache Szene, die hat mich stark auf die Probe gestellt. Das war der, wo sie sich dann so mit ihrem Mann streitet, wo dann so der Teller durch die Gegend fliegt und sowas. Mhm. Die Szene fand ich echt mies. Also,
ja.
Das war so irgendwie so völlig daneben. Also da wollte man nur zeigen, so, ah ja, da gibt's Spannung und so. Ach, aber das fand ich nicht gut. Das war, nee. Also waren halt so viele Szenen drin, wo ich dachte, ich weiß, wie es gemeint war. Hätte man besser machen können. Und, ganz schwierig, der Film. Ganz, ganz schwierig. Da macht's einem echt nicht leichter an so vielen Punkten.
Und, nee.
Und du bist damit gar nicht zurechtgekommen. Ich bin da noch ein bisschen wohlwollend dann, also wo die wirklich sehr gute Szene war, wo die auf die junge Dame trifft. Ab da bin ich dem Film etwas wohlwollender begegnet, aber der hat mich dann doch mehrere Male nochmal richtig enttäuscht. Also ich kann ihm, also über 5 Punkte kann ich dem Film nicht geben. Also ich gebe dem Film 4,5.
Ich 3.
Das ist echt schade eigentlich. Hätte man mehr draus machen können. Im
Film gebe ich 2, aber wegen Stuttgart 3. Und wie gesagt, normalerweise wäre ich bei 30 Punkten oder 20. Aber nein, geht nicht.
Ja. Und nochmal der Hinweis an die Filmverleiher, wenn hier Filme gedreht werden mit durchaus bekannten Darstellern, sagt doch einfach mal Sneak Freaks Bescheid. Ja. Die haben hier diese Community von Filmfans aus Stuttgart. Vielleicht will da mal jemand mal ein bisschen zugucken oder so. Vielleicht braucht ihr auch mal ein bisschen Hilfe oder so beim Dreh. Da gibt es bestimmt welche, die mal irgendwo vielleicht mithelfen oder irgendwie, keine Ahnung, einfach mal Zaungäste oder als Komparsen. Wer weiß, wenn ihr da mal was braucht, dann meldet euch halt einfach mal. Und dann kriegt ihr euch vielleicht auch vorher mal ein bisschen Berichterstattung über euren Film, über einen Filmdreh. Natürlich, wenn er schlecht ist, wir urteilen dann auch
schlecht.
So, wie man halt gesehen. Ne? Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich den Film in der Sneak sehe. Ich finde es immer sehr schwierig. Wir hatten letztens auch schon mal so einen Film, weißt du noch, wo es hieß, wir kriegen den hier, ganz besonderes, irgend so einen Film. Ich weiß nicht mehr, war das Harms oder so? Ich glaube, ja.
Ja.
Oder ich weiß nicht mehr, was es noch alles war.
Ja,
wo es hieß, ja, Filmverleih. Die Sneak ist dafür immer sehr, sehr schwierig. Also wenn ihr sowas macht, dann überlegt wirklich, ob ihr damit in die Sneak geht. Weil das Publikum in der Sneak, wenn da so ein sehr schwerer deutscher Stoff kommt, das ist nicht unbedingt das richtige Publikum. Hier sitzen sehr viele junge Leute, Studenten, sowas drin. Es ist schon schwierig, da so einen Film gut anzubringen. Und das ist ja dann meistens auch die erste Propaganda und die erste Berichterstattung, die ihr bekommt zu dem Film. Irgendwelche Podcasts wie wir, irgendwelche Nerds, die hier berichten über den Film. Ja. Und wir sehen das halt so, wie wir es sehen. Ne? Okay, das dazu eigentlich. Also ohne dich läuft diese Woche an, weiß ich. Ist eigentlich eine sehr kurze, sehr kurz vor Kinostart, finde ich, die Sneak. Normalerweise sind wir mal ein bisschen weiter vorn dran, genau hier ohne dich.
Und die Tipps waren deutlich besser diesmal, leider, aber gut.
Wie war jetzt der Tipp für die nächste Woche? Hast du den?
Ja, warte. Für alle, die vergessen haben, wie Sommer eigentlich geht.
Kommt also bestimmt ein sommerlicher Film.
Genau, irgendwie eine Sommerkomödie oder so. Schauen wir mal.
Sowas wie Spring Breakers hier.
Oh,
nee, der war nicht besonders.
Nein, der war nicht gut.
Der war nicht gut. Ich habe einen gesehen, den Film Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen 2. Was hast du noch so?
Ich habe keinen Film geguckt.
Keinen?
Ja, genau.
Mehr gespielt und
richtig.
Irgendwas. Ja gut, dann nehme ich mal den. Der lief auf Sky. Und ich war ja von dem ersten Teil ziemlich angetan. Damals hat ja, glaube ich, Chris DeMico und Christopher Sanders haben den damals gedreht, die auch, ich glaube, das sind die auch Croods gemacht haben. Und Croods fand ich ja auch irgendwie gut.
Ja, der war
den neuen Film jetzt hat Cody Cameron gemacht, zusammen mit Chris Pern. Und Cody Cameron, dem sein größter Erfolg ist Jagdfieber 3, also auch ein Animationsfilm, der aber eher so Direct-to-DVD oder ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino lief. Aber da gibt es zumindest Jagdfieber, kenne ich so vom DVD-Cover. Und jetzt ist es so, Teil 1 endet ja, hast du den gesehen, kurz? Oder?
Jagdfieber?
Nee, Fleischbällchen, den ersten.
Nee.
Also die bauen da so eine Maschine, oder der Erfinder, der baut so eine Maschine, die heißt irgendwie Flitzim de Föhr, und die kann aus Wasser Essen generieren.
Okay. Ja.
Also da macht er oben Wasser rein, sagt Hamburger und dann kommt ein Hamburger raus. Ne? Dann geht auch ein bisschen was schief, wie es immer so ist. Und dann gibt es einen riesen Wolkenbruch und dann dieses ganze kleine Städtchen, wo er wohnt, wird halt überschwemmt mit was weiß ich, Hamburger und Hotdogs, sonst was allem. Also die werden nicht mehr Herre, wie beim süßen Brei in dem Märchen, ja, wo der kleine Topf immer süßen Brei macht, weißt du, sondern alles überschwemmt. Und das ist so die Story von dem ersten Teil. Und hier im zweiten Teil ist es so, die mussten dann diese Insel verlassen, weil die wirklich völlig mit Essen völlig überschüttet war. Und werden da evakuiert und da kommt so ein Reinigungsteam, soll dann die Insel wieder bewohnbar machen. Und das geht aber alles nicht voran. Und plötzlich kommen dann schlechte Meldungen von dieser Insel, dass die eben irgendwie verschollen sind, diese Wissenschaftler, die da dort gewesen sind. Und dann ist so ein bisschen wie bei Jurassic Park, weißt du, die müssen dann hin auf die Insel und stellen fest, mittlerweile hat sich dort Leben entwickelt aus diesem Essen. Und da gibt es dann irgendwelche Hamburger, die Leute jagen oder, ich weiß nicht, irgendwelche Spinnen oder irgendwelche Erdbeeren, die sprechen können. Und ja, die wollen dann eben diese Maschine, die immer noch aktiv ist, die liegt oben drin in so einem Vulkan, ähnlich wie im Schicksalsberg, wie bei Herr der Ringe. Und da kommt halt von oben immer Wasser rein, ne? Und die produziert halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und mittlerweile aber auch lebende Nahrungsmittel. Und die wollen sie halt abschalten, die Maschine, müssen halt hin. Es gibt natürlich diese große Corporation, die hat natürlich noch ein bisschen andere Ziele. Die wollen diese Maschine nutzen, um daraus irgendwie irgendwelche Riegel zu generieren und sowas gibt's. Sind wieder alle mit von der Partie, der Vater ist mit dabei, die Regisseurin ist mit dabei, diese News-Nachrichtensprecherin, jetzt habe ich's. Aber irgendwie fehlt dem Film so ein bisschen dieser richtige Kniff, den man so beim ersten Film hatte und der auch bei Cruise mit drin war, fand ich. Meine Tochter hatte trotzdem Spaß und ist auch toll gemacht, toll animiert, witzige Sachen drin, aber ganz so der Riesenkracher war es nicht. Ich denke mal so im Bereich Animationsfilme so 7,5 von 10 bei mir. Also kann man durchaus gucken, ist lustig, aber okay. Teil 1 ist besser. Hol mal Teil 1 nach. Ist echt lustig.
Ja, schauen wir mal.
Wenn dir Cruise gefallen hat, dann guck
ja,
den
gut
mal.
Ja, gut war cool auf jeden Fall.
Der ist echt total überdreht hier. Der. Das sind total lustige Sachen, die da passieren. In Deutschland übrigens über 1 Million Kinozuschauer gehabt. Wolkig mit der Aussicht auf Fleischbällchen 2. Du hast nur gespielt.
Genau.
Ich fast auch nur Mario Kart.
Und ich Diablo 3.
Diablo 3. Kino-News habe ich und zwar ein Film, der in meiner ehemaligen Heimat, na gut, nicht ganz, sondern in Rudolstadt, Altenburg und Weimar gedreht wurde. Meine Freundin kommt ja aus der Nähe von Rudolstadt und Altenburg ist ein bisschen in der Nähe von Gera und Weimar liegt natürlich auch in Thüringen. Ein Film, der dort gedreht wurde, ist im Oscar-Rennen dabei, nämlich Die geliebten Schwestern.
Das sagt
hast du nicht gesehen.
Nein.
Da geht es um die Liebschaften von Schiller, der ja irgendwie mit zwei Frauen gleichzeitig liiert war. Und Charlotte und Caroline von Lengefeld übrigens.
Ja, ich gebe mal 2 Punkte, so ohne ihn
genau.
Gesehen zu.
In Hauptrollen Hannah Herzsprung, Henriette Konfurius und Florian Stetter. Der Film lief vor einigen Wochen im Kino, kann mich erinnern. Ist nicht ganz untergegangen an der Kinokasse, aber war doch nicht so der Riesenkracher, glaube ich. Und ja, ist jetzt nicht im Oscar, also ist noch nicht nominiert für den Oscar, ist aber eingereicht als deutscher Beitrag für den besten fremdsprachigen Film. Ich drücke natürlich die Daumen. Obwohl ich glaube, der Film, den wir heute hatten, hätte durchaus im Oscar-Rennen auch Chancen. Ist ja vom Thema her kommt sowas immer bei Oscar ganz gut so.
Ja,
hat mir nicht gefallen.
Vorabendproduktion, okay.
Ja, gucken wir mal, was jetzt außer ohne dich noch so anläuft diese Woche.
Die Kinotipps für den nächsten Donnerstag hier auf kinocast.net. Spannend, actionreich und gruselig wird es in der Kinowoche ab dem 4. September 2014. Den Anfang macht der Grusel-Thriller Erlöse uns von dem Bösen. Regie führte Scott Derrickson, der auch schon den Schocker Der Exorzismus der Emily Rose und Sinister, einen der spannendsten Horrorfilme der letzten Jahre, gedreht hat. Ein tobsüchtiger Mann, der seine Frau halb totschlägt, eine Mutter, die ihr Baby wie in Trance über die Abgrenzung eines Raubtiergeheges wirft und ein Phantom im Kapuzenshirt, das selbst von Löwen gemieden wird. Seltsam verstümmelte Leichen, Kratzgeräusche, unerklärliche Visionen. Ein New Yorker Polizist wird während seiner Ermittlungen immer tiefer in eine unheimliche Welt hineingezogen. Den Polizist spielt Eric Bana, den wir schon als Hulk kennen, und bei Star Trek, Troja und Wer ist Hannah hat er auch mitgespielt. Während seiner Ermittlungen im finsteren Milieu trifft er einen Priester, gespielt von Edgar Ramirez, der bald sein Mitstreiter im Kampf gegen die Dämonen wird.
Für mich als Cop kommt der Job zuerst. Ich kenne einige Priester, aber sie sind kein typischer.
Und ich kenne einige Cops und sie sind ein typischer.
Ich bewege mich jede Nacht im übelsten Dreck. Ich habe schon grausige Dinge gesehen. Nichts, was nicht durch die menschliche Natur erklärt werden kann. Dann kennen Sie das wahre Böse nicht.
In Erlöse uns von dem Bösen überwiegt eine unheimliche nihilistische Atmosphäre, ähnlich wie im Film 7. Fast immer wird im Halbdunkel oder Dauerregen gedreht, oft mit engen und zu nahen Bildausschnitten. Nicht nur die Filmfiguren sind dadurch in ständiger Alarmbereitschaft, auch die krassen Soundeffekte, flackernde Lampen und Schockeffekte lassen auch den abgebrühtesten Horrorfan erzittern. Mein Fazit: ein unbedingt sehenswerter Film für Horrorfans, denn er deckt viele beliebte Untergenres ab. 8,5 von 10 Plüscheulen.
Es gibt zwei Arten von Bösen im Diesseits. Das sekundäre Böse, das Böse, das Menschen tun. Und das primäre Böse. Was etwas völlig anderes ist. Man kann es nicht auf normale Art bekämpfen. Ich spüre eine Düsternis, sie wächst in mir. Irgendwas geht in mir vor. Haben Sie das auch gesehen? Sie spüren, was andere nicht spüren. Aber das bringt sie auch in Gefahr. Fangen wir an. ¿Cuál es tu nombre?
Ich werde euch von Herkules erzählen. Halb Mensch, halb Gott.
Etwas leichtere Kost, dafür mehr Action und Spaß, bietet die neue Herkules-Verfilmung vom Rush-Hour-Regisseur Brad Ratner mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Mit dabei sind auch noch zu sehen John Hurt, Rufus Sewell, Joseph Fiennes und Cristiano Ronaldos Freundin Irina Shayk.
Herkules, wir alle kennen deine Legende. Du bist der Sohn des Zeus.
Gebt mir eine echte Herausforderung.
Dein Name ist ein Schlachtruf.
Herkules hat sich mit dem Erlegen sagenumwobener Wesen den Ruf eines Halbgottes erworben und dient mit seinen Kampfgefährten als Söldner. Sie werden von König Kotys in Thrakien engagiert, der seinen Rivalen Rhesus ausschalten will. Herkules und Co. bilden eine Armee aus, die von ihnen angeführt zum Sieg schreitet. Doch Kotys erweist sich nicht als der edle Herrscher, für den er sich ausgibt, und Herkules wird vor eine schwere Entscheidung gestellt und muss über sich hinauswachsen.
Die Götter haben die Tore der Hölle geöffnet. Das sind die Nachkommen des Hades. Sie können nicht getötet werden von einem Sterblichen.
Wenn du uns hilfst, wiegen wir dein Gewicht mit Gold auf.
Hau rein.
Wohin gehen wir?
Dwayne The Rock Johnson ist die Idealbesetzung der griechischen Kultfigur, göttlich ausgestattet mit gigantischen Bizeps und lässigem Humor. Die packende, coole Story nach einer Comicvorlage von Steve Moore zeigt mit dem Blick von heute den Mann hinter dem Mythos. Spannungsreiche Intrigen à la Game of Thrones plus dynamische, authentisch wirkende Actionsequenzen ist gleich bestes Blockbuster-Kino. Mein Fazit im Bereich Action: 8 von 10 Riesenkeulen.
Und wir sind mitten in eine Falle gelaufen.
Deine Legende endet hier.
Sollte ich mich fürchten.
Bist du nur eine Legende? Oder bist du auch der Mann hinter der Legende?
Mach bloß keinen Ärger.
Wo gehst du hin?
Ärger machen.
Schauen wir uns mal die restlichen Filme an, die diese Woche im Kino starten. Another Me, mein zweites Ich, ist ein englisch-spanischer Psychothriller über eine junge Schülerin, die sich von einer Doppelgängerin verfolgt glaubt. Mr. Mai und das Flüstern der Ewigkeit ist ein bewegendes Drama über einen Eigenbrötler, gespielt von Eddie Marson, der Angehörige von Verstorbenen sucht. Mit ganzer Kraft, Hürden gibt es nur im Kopf, ist ein von einer wahren Geschichte inspiriertes Feelgood-Movie über die Beziehung eines Vaters zu seinem körperbehinderten Sohn. Der Vater nimmt mit seinem behinderten Sohn an einem Ironman-Wettkampf teil. Ohne dich ist ein deutsches Beziehungs- und Schicksalsdrama mit Katja Riemann, Charlie Hübner und Helen Voigt. Lola auf der Erbse ist ein Kinderfilm um die Freundschaft zweier junger Außenseiter nach dem gleichnamigen Buch von Annette Mierswa. Und noch eine besondere Empfehlung diese Woche: in manchen Kinos könnt ihr den 1974er Originalfilm Texas Kettensägen-Massaker sehen mit dem deutschen Titel Blutgericht in Texas. Dieser Film hat durch die deutsche Jugendschutzkontrolle einen schlechten Ruf erhalten. In den USA ist dieser Film sogar neben Tanz der Teufel im Museum of Modern Art ausgestellt. Jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit, diesen Film im Kino zu sehen, ungeschnitten, mit vollem Vorspann und Widescreen, aber leider nur in wenigen Kinos. Viel Spaß im Kino mit unseren Kinotipps wünscht euch Erik von www.kinocast.net.
Ja, und? Gehst du nochmal ein Ohne dich, ja?
Auf jeden Fall. Nee, dann lieber nochmal den von letzter Woche. Erlösung von dem Bösen, genau.
Ich hatte letzte Woche, war ich ja noch auf Arbeit, weil ich habe diese Woche Urlaub. Ich musste einigen Leuten ja wieder erzählen, was wir für einen Film in der Sneak hatten. Und ich habe dabei festgestellt, während ich das erzählt habe, habe ich echt Lust bekommen, den nochmal zu sehen.
Ich auch.
Also echt gut. Und ich habe gestern mit dem Martin geskypt. Haben wir auch einen Podcast aufgenommen, der erscheint aber dann irgendwann später mal. Aber ich habe, kann ich gleich verraten, ich habe für heute noch eine Skype-Schalte zu Luise und Jeff. Und die haben Sin City 2 gesehen schon, lange vor Kinostart, in der Pressevorführung für den Kinocast haben sie sich angeschaut. Und Guardians of the Galaxy hatten sie auch schon vorher gesehen, der läuft zwar jetzt regulär, aber wir haben drüber gesprochen. Das kommt nachher noch später, ich kündige es schon mal an. Was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Ich bin jetzt von irgendwas abgekommen. Ach ja, Erlösung von den Bösen, ja genau. Ich glaube, das wird so ein DVD oder so. Blu-ray auf jeden Fall oder so.
Bei mir auf jeden Fall, ja.
War gut. Dann schauen wir doch mal in die Kinocharts diese Woche.
Kinocharts.
Als erstes die US-Kinocharts, wie immer. Dort ist auf Platz 5 Let's Be Cops mit 8,2 Millionen. Katakomben, Found-Footage-Horrorfilm, soll ziemlich gut sein.
Ja.
8,34 Millionen.
Haben wir heute ja auch getippt.
Leider nicht gesehen. Ich nicht, aber Platz 3 Wenn ich bleibe mit 9,26 Millionen diese Woche. Platz 2 Teenage Mutant Ninja Turtles mit 11,8 und Platz 1 immer noch mit fast demselben Einspielergebnis wie letzte Woche Guardians of the Galaxy. Jetzt baut Teenage Mutant Ninja Turtles doch etwas mehr ab als die Guardians und ich will den auf jeden Fall auch noch sehen, Guardians of the Galaxy. Gucken wir mal, was hier in Stuttgart so los ist, nachdem wir das jetzt im Film gesehen haben, Stuttgart. Schauen wir doch mal, wie es hier in den Charts aussieht. Platz 10 ist Step Up All In. Platz 9 ist Neue Doktorspiele. Platz 8 ist Drachenzähmen leicht gemacht 2. Platz 7 ist Stormhunters. Platz 6 ist Planet der Affen Revolution. Platz 5 ist Monsieur Claude und seine Töchter. Platz 4 Guardians of the Galaxy. Neu eingestiegen, geht bestimmt noch nach oben. Platz 3 ist Planes 2, immer im Einsatz. Platz 2 von der 1 gefallen ist Lucy. Und Platz 1, neue Nummer 1, Expendables 3. Ah, ich glaube, der hält sich nicht so lange auf der 1.
Ja.
Wenn ich mal einen Tipp wagen darf, nächsten Sonntag wird bestimmt Guardians of the Galaxy zumindest auf der 2 sein. Wo der 1 schafft, weiß ich noch nicht, aber das ist jetzt mal mein vorsichtiger Tipp. Weil ich kenne so viele Leute, die da reingehen wollen, mich eingeschlossen. Deswegen wünsche ich mir das auch. Wie sieht es in deiner Rubrik aus? Alex, Blu-ray und DVD-Tipps. Hast du da was?
Habe ich, genau. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und zwar am Donnerstag diese Woche kommt endlich Traumschiff Periode 1 in Deutschland auf Blu-ray raus. Da haben sich ja die Rechtevergeber irgendwie übelst rumgestritten die ganze Zeit. Das ist die einzige Blu-ray, die ich mir auch aus Frankreich importiert habe.
Ja, en français.
Ja, aber mit der deutschen Tonspur, der war in Ordnung. Ja. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, raus.
Nee, ich glaube, doch, da drüben geht's los. Also, bis gleich. So, heute regnet es mal nicht, deswegen sitzen wir hier vor dem Metropol.
Genau, im Blumenbeet drin.
Genau, deine Blu-ray-Tipps, da sind stehen geblieben. Traumschiff.
Genau. Kommt auf Blu-ray und auch wieder auf DVD. DVD hat man ja schon in Deutschland. Dann kommt noch Amazing Spider-Man 2. Interessiert mich gar nicht, aber auch am Donnerstag auf Blu-ray, DVD und sämtliche Editionen. Ich habe das nicht aufgeschrieben. Da gibt es wirklich Steelbooks und 3D-Versionen und Special Editions und müsst ihr selber nachgucken. Interessiert mich nicht so wirklich. Und alles inklusive gibt es dann auch noch. Auch auf DVD und Blu-ray. Am Freitag kommt dann noch Grand Budapest Hotel. Das ist eher was für die Arte-Leute, glaube ich. Mich interessiert da auch nicht so wirklich. Aber hat ja in der Szene eigentlich ganz gut, ist schon ganz gut angekommen. Mein Tipp, auf den ich mich auch wirklich tierisch freue, der kommt auch am Donnerstag wieder. Wäre Flug 7500. Da geht es um eine Flugzeuggeschichte, stehe ich eh drauf, nonstop, lässt grüßen, wo eine Flug Richtung Japan stattfindet und da finden dann während des Fluges wie sagt man, nee,
paranormale Phänomene.
Genau, statt irgendwie. Also es gibt da irgendwie ganz böse Tode irgendwann mittendrin und da muss es ziemlich dreckig zur Sache gehen. Also ich freue mich auf das Ding wirklich tierisch.
Bin ich gespannt auf deine Kritik.
Ja, den werde ich definitiv auch nächsten Montag gesehen haben, weil den werde ich, sobald er im Briefkasten liegt, sofort in die Blu-ray-Player schmeißen. Und ja, genau.
Das ist auch eine coole Serie jetzt. Die hatte ich mal angefangen gehabt zu schauen. Werde ich bestimmt noch weiter schauen. Die heißt The Strain. The Strain. Und zwar geht es darum, ein Flugzeug ist irgendwie unterwegs. Ne? Mit einmal ganz komisch, ne? Da rumpelt es so unten. Da ist ja immer diese Klappe im Frachtraum. Plötzlich passiert irgendwas. Und erstmal Cut. Und dann sieht man Tower von, weiß nicht, Flughafen New York, keine Ahnung, irgendwo. Kommt halt das Flugzeug und reagiert überhaupt nicht, landet aber und parkt irgendwo völlig außerhalb hier so irgendwo, also nicht da, wo diese Schläuche sind, wo du dann durchgehst, sondern irgendwo völlig außerhalb. Die ganzen Jalousien sind runtergelassen und die wissen gar nicht, was da los ist. Ne?
Okay. Und,
ganz, ganz mysteriös. Ne? Und dann kommt die CDC, hier die Seuchenschutzbehörde, und sagt, Vorsicht, ja, wir gehen mal lieber mit Schutzanzug rein, ja, nicht, dass ihr hier die Tür aufmacht und dann wird hier alles verseucht. Und dann gehen die rein und nur Leichen drin. Alles Leichen. Ja. Ganzen sitzen überall Leichen. So teilweise ist total gruselig. Ne? Also du siehst das dann durch diese Helmkamera. Ne? So mit offenen Augen. Teilweise Kinder und so sitzen da. Und dann, wie es natürlich so kommen muss, ne? Ab und zu wacht eine von denen auf. Weißt du, so mittendrin beim Durchlaufen. Ne? Sind aber nicht alle, die noch irgendwie leben oder so. Und die versuchen halt irgendwie rauszufinden, was da nur passiert ist. Ja, weil alle tot waren. Ja, und dann stellt man fest, so, das hat auch ganz mysteriöse Fracht gehabt und so. Das ist echt nicht schlecht, die Serie. Das ist Strain. Also wer so ein bisschen solche Sachen mag, ich gebe schon mal einen kleinen Tipp, weil das ist mehr als deutlich. Also es kommt eigentlich relativ am Anfang raus. Es geht so ein bisschen um Vampir-Sachen.
Ja. Klingt gut.
Also Serie, es ist Strain. Läuft, glaube ich, auch momentan Sky Go oder so, kann man sich das direkt abrufen, so, wie heißt das, direkt am nächsten Tag nach US-Ausstrahlung, also ist ganz cool gemacht. Jo, spielen auch bekannte Leute mit, zum Beispiel der Sam aus Herr der Ringe spielt auch mit.
Okay.
Hat auch eine Rolle bei der Seuchenschutzbehörde, eine relativ kleine. Genau, ich habe auch noch ein paar DVDs raus, ich habe nur mal geguckt, was so anläuft. Stromberg, der Film, kommt jetzt irgendwie? DVD, Blu-ray? Hat man, glaube ich, schon mal, oder? Weiß nicht.
Wann kommt der?
Okay. Ich habe bei Amazon nur mal geguckt. Stand heute für den 1. September drin.
Oh, das ist für heute?
Ja. Amazing Spider-Man habe ich auch. Und dann habe ich noch Bibi und Tina, der Film. Wollte ich mal erwähnt haben. Gibt's.
Okay.
Soll gut gewesen sein im Kino. Also da lief ja lange, war in Charts drin. Meine Tochter wollte eigentlich rein, aber wir haben es nicht geschafft. Das wird irgendwie ein Blu-ray-Kandidat, schätze ich. Und ich habe noch gesehen, aber ich glaube, den gibt es schon eine Weile auf DVD. Das kam aber da gerade auf meiner Empfehlungsseite mit. Der Film Her mit Joaquin Phoenix, wo der sich quasi in das Betriebssystem von seinem Rechner verliebt, ja, was dann so mit ihm redet, weil er, ich glaube, der vermisst irgendwie seine Frau oder sowas. Und da gibt es so ein neues Betriebssystem, was halt von Anfang an mit ihm redet. Im Original gesprochen von Scarlett Johansson. War auch Oscar nominiert. Den wollte ich immer mal gucken. Nun ja, ansonsten weiteres. Ich würde sagen, ich rufe jetzt einfach mal, wir rufen jetzt hier einfach mal Luise und Jeff an, per Skype, hier, von hier aus.
Okay.
Okay. Ja, herzlich willkommen hier in meiner kleinen Skype-Runde. Ich begrüße die Luise in unserem Hauptstadtstudio.
Wunderschönen guten Abend.
Ja, und das Mounzen, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, das war nichts von der Luise, sondern das war die Katze.
Annemarie.
Ja, die Annemarie, die maunzt im Hintergrund. Die will nämlich raus, die muss mal raus. Nein, das war der Jeff, direkt aus Luxemburg zugeschaltet. Hallo Jeff.
Hallo zusammen, beziehungsweise mein Kater, der miaut. Ich miaue nämlich nicht.
Wie heißt er denn, der Kater überhaupt?
Sehr toller Name, Speedy.
Speedy, meine Güte.
Na. Aber der war anfangs ein sehr wuseliger, verrückter Typ, deswegen.
Tja, ja, ich habe euch ja hier zusammen gerufen, weil ihr nämlich alle Filme gesehen habt, die ich noch gar nicht gesehen habe und die aber jetzt durchaus aktuell im Kino laufen und das könnte natürlich die Hörer auch oder das wird die Hörer mit Sicherheit interessieren. Der eine Film ist Sin City 2. Den hat, soweit ich weiß, nur die Luise gesehen. Und der zweite ist Guardians of the Galaxy. Und den haben beide gesehen. Den machen wir am Schluss, weil da können sie mich schön drüber unterhalten. Vielleicht gibt es ja da unterschiedliche Meinungen. Mal sehen, ne? Ja, fangen wir doch mal mit Sin City 2 an. Luise, wo hast du den denn überhaupt gesehen und in welchem Umfeld?
Ich habe den in der Pressevorführung gesehen und zwar jetzt am vergangenen Montag, also vor der Emmy-Verleihung. Anstatt zu schlafen, habe ich mir dann noch gedacht, Sin City 2, lang erwarteter Film, zumindest für mich. Ich weiß noch, den ersten durfte ich noch nicht im Kino sehen, da war ich noch keine 18. Da haben sie uns wieder weggeschickt. Ganz, ganz furchtbar. Ja, das war 2005. Jetzt können alle rechnen, wie alt ich bin.
Okay.
Genau. Hm. Und ja, wie gesagt, dann, ich weiß gar nicht, ewig lange hat man dann gewartet auf diesen zweiten Teil. Und ja, jetzt hatten wir endlich das Glück, den in der Pressevorführung zu sehen. Und das Ganze auch noch in 3D und in OV.
Aha. Wie machen die das eigentlich? Sind da Untertitel dann, oder?
Nee, also der lief ohne Untertitel.
Mhm. Hab mich immer gefragt, wie die das machen, wenn da Untertitel sind und man guckt einen 3D-Film an, wie die dann wirken, ob die dann im Bild sind oder ob die dann quasi so davor sind, ob die einem dann quasi den 3D-Effekt kaputt machen.
Nice, das kann ich vielleicht vorwegnehmen. Wir hatten Guardians of the Galaxy ebenfalls in OV gesehen und der lief aber mit deutschem Untertitel. Und die waren da, also jetzt nicht irgendwie mit 3D-Effekt, die waren dann einfach so reingesetzt, also man konnte es ganz normal mitlesen.
Ah, okay.
Ja, ich kenne es teilweise halt hier in Luxemburg, weil bei uns hat halt fast jeder Film Untertitel. Wenn er auf OV läuft, sind Untertitel auf Französisch und Holländisch. Nicht, weil wir Holländisch verstehen, sondern einfach nur, weil es halt für den Benelux-Markt halt alles gemacht ist. Und da war es, glaube ich, teilweise aber so, dass die Untertitel dann auch 3D waren. Das heißt, Brille abgesetzt, dann waren sie halt so verschwommen. Die haben schon irgendwie ein bisschen rausgestochen, auch wenn man es beim Anschauen des 3D-Films nicht so wirklich wahrgenommen hat, weil halt alles 3D ist.
Okay.
Und wie war denn nun Sin City? Ich weiß gar nicht mehr, worum ging es eigentlich da im ersten Film? Schon so lange her.
Ja, wie gesagt, also 2005 im ersten Film ging es, jetzt lass mich auch mal kurz nachdenken, wen hatten wir da? Da hatten wir die Bruce Willis-Story mit Jessica Alba. Die war auch da ganz wild, hat in so einem Stripclub getanzt. Und er war ein Polizist, der irgendwie verraten worden ist von seinem Partner. Aber ihr könnt mir gerne helfen, also wenn ihr euch selber noch gut erinnert.
Nee, nicht mehr so. Oder also ich hab aus echtem Interesse jetzt gefragt, weil ich weiß nur noch die visuelle Kraft des Films, kann ich mich noch erinnern. Und dann war irgendwas mit Gelb immer. Da war so ein irgendwas mit Gelb,
ja, das
Farbe.
Genau, das war der Yellow Buster. Der, ich weiß gar nicht, ob er wirklich so heißt. Wir haben ihn einfach so, also ich glaube, der hieß so, oder?
Ja, doch, das
Yellow
war so seine genau. Bezeichnung im Endeffekt.
Genau, der war, glaube ich, ganz am Anfang zu sehen. Der hatte irgendwie Kinderschänder war der. Ja. Und Bruce Willis hatte da ermittelt gegen ihn, hat ihn dann noch erwischt. Und dann gibt es so eine ganz prägnante Szene, so er meinte so, ja, ich nehme ihn die Waffen ab, entwaffnet ihn halt erstmal ganz normal, das Gewehr, was er in der Hand hat.
Alle beide.
Und dann alle beide, ganz genau. Und schießt ihn dahin, wo es den Männern, glaube ich, am meisten wehtut.
Ja, und das Mädchen, was er entführt hat, war halt die kleine Jessica Alba. Und im Endeffekt ist es halt so, dass das, um sie zu schützen, er sozusagen wegbringen will, beschützen will und sie nimmt halt eine andere Identität an und die wird halt dann irgendwie von dem Yellow Bastard und dessen Schergen und wem auch immer halt über die Jahre gesucht. Im Endeffekt, als Bruce Willis aus dem Knast wieder rauskommt, weil er im Endeffekt da irgendwie gesessen hat, glaube ich, war irgendwie sowas oder im Krankenhaus war, da war es irgendwie sowas in der Art, nee, hat er sie halt auf... Er war im Gefängnis, okay. Und hat er halt sie aufgesucht und somit sie wieder in Gefahr gebracht. Das war so ein bisschen die ist also sein Plot halt, weil eigentlich waren es ja mehrere Plots, die teilweise was direkt miteinander was zu tun hatten, teilweise auch nicht wirklich was miteinander zu tun hatten, wo es einfach nur um die Stadt ging.
Genau, dann gab es noch diese Mickey Rourke-Geschichte, also der spielt den Marv, so einen hässlichen Typen, aber riesengroß und stark. Und der hat auch irgendwie die beste Nacht seines Lebens mit irgendeiner, wie sich dann später rausstellt, Prostituierten.
Mit dem Namen Goldie.
Goldie, genau. Und Goldie ist dann aber am nächsten Morgen oder nach ihrer gemeinsamen Nacht ist sie dann tot. Und er will dann halt Goldie rächen und gerät da halt auch in ganz dubiose Sachen. Dann gibt es, glaube ich, noch die Rolle von Elijah Wood, der irgendwie auch Menschen ist. Und der hat dann wohl auch irgendwie was damit zu tun.
Ich habe so gut wie keine Erinnerung mehr an den Film, stelle ich gerade fest. Also was ihr jetzt alles hier so wisst, ey, pff, habt ihr den nochmal geguckt oder so? Ich kann mich nur erinnern, dass ich den einmal im Kino gesehen habe. War irgendwie begeistert, aber so richtig nochmal geguckt habe ich
glaube, nicht. Ich glaube, habe ich insgesamt mittlerweile 3-4 Mal gesehen. Also dann ja, halt ja, meistens als im Fernsehen halt. Aber es gab ja noch mehr, noch ein paar andere, also auch von Benicio del Toro hat ja auch eine Rolle gehabt, wo er dann auf, wie heißt er nochmal, Moment, Namen kurz raussuchen.
Na, meinst du die Geschichte mit Clive Owen? Das war ja dann die dritte Geschichte.
Genau, Clive Owen. Wo halt, ja, Benicio del Toro ein korrupter Polizist ist und Clive Owen der Freund von einem Mädel, wo halt Benicio del Toro sich rangemacht hat und ja.
Ja, von Brittany Murphy, die ja leider verstorben ist.
Genau, ja.
Wie viele in diesem Film, weil es gibt ja auch noch den Michael C. Duncan, den viele vielleicht kennen aus der Rolle des John Coffey aus Green Mile. Und der spielt ja auch damit. Und der ist ja auch verstorben.
Der hat aber, glaube ich, eine relativ kleine Rolle im Vergleich zu anderen. Das ist wirklich eine kleine Nebenrolle eher. Der ist, glaube ich, einer der Typen, der Moment, ist er irgendwie Polizist oder hat mit der Polizei zu tun und will an. Es gibt ja diesen Bezirk, wo halt die Prostituierten leben und wohnen, wo die Polizei sich nicht reintraut, weil die ihre eigenen Gesetze sozusagen haben. Und mit dieser ganzen Konflikt zwischen Benicio del Toro und Clive Owen, wo halt dann Benicio del Toro, Achtung, Spoiler, Sin City 1, dann halt über New Orleans geht, wo dann die Polizisten dann da reingehen und da ist, glaube ich, dann er mit dabei, also Michael Clark Duncan als, wie ist er da?
Boah, ich weiß nicht, wie er heißt.
Ich sehe es hier gerade, Manute, irgendwie so Manute.
Ja, ja, er hat halt so ein, was prägnant rausstößt, ist halt dieses goldene Auge, was er hat.
Was, ein goldes, ja? Also irgendwie so ein Augenblick.
Oder halt so gelb, ja, also.
Ja, gelb ist überhaupt so die Signalfarbe in dem Film gewesen.
Ja, und halt rot.
Rot, ja.
Ja, ja, gelb war auch noch, wenn auch die Haare von Goldie halt, die waren genau. Und von ihrer Schwester im Endeffekt auch noch.
Dann gucken wir doch mal, wie es jetzt mit dem neuen Film aussieht, Luise.
Ja, genau, denn
worum geht's denn da?
Also wie gesagt, wir hatten ja jetzt gerade schon angerissen, der hat halt ebenfalls quasi 3 Geschichten zu erzählen. Ich glaube, es setzt sich auch wieder aus 2 Comics letzten Endes dann wieder zusammen. Ich glaube, der erste war auch schon so 2 Comics zusammengefasst. Und wir treffen quasi alle Charaktere aus dem ersten Teil auch wieder. Nur teilweise.
Bis auf die Toten, oder?
Nein, nicht mal. Nur teilweise anders besetzt. Aber das hat damit zu tun, dass das halt, ja, ich sag mal, nicht so linear ist, sondern wir greifen in die Vergangenheit, wir gehen in die Zukunft und machen halt auch innerhalb dieser 3 Geschichten verschiedene Zeitsprünge. Also die greifen zwar in etwas, also die haben eine zentrale Figur, die in allen Geschichten auftaucht. Das ist, ohne das jetzt wirklich zu spoilern, ist der Marv, also wieder Mickey Rourke. Und ja, also erleben halt so ein paar Sachen, die halt vorher, vor den Ereignissen von City 1 passiert sind, aber halt auch welche, die danach passiert sind. Und ja, also wie gesagt, ist wieder sehr nett anzusehen, kann man sagen. Aber ja, ich weiß nicht, also die Geschichte vielleicht kurz angerissen. Es geht, lass mich mal kurz nachdenken, wie war es denn? Weil wie gesagt, ist alles so hin und her gesprungen. Also wir haben eine Geschichte mit Joseph Gordon-Levitt, der quasi also eine neue Figur ist. Das ist, er spielt, also damit steigen wir auch ein, das ist ein Spielertyp, der ja mit einem Dollar als Münze in so ein, auch wieder so einen sehr versifften Laden geht, an so einen Automaten und sofort Jackpot. Das Ganze bei einem anderen Automaten nochmal macht, Jackpot, und spielt dann. Und wir wissen aber noch nicht genau, gegen wen er spielt, also Poker. Und ja, daraus entwickeln sich für ihn, weil er jetzt auch nochmal, ich glaube, das passiert in den ersten 10 Minuten, dieses Spiel gewinnt, sein Gegner damit nicht wirklich zufrieden ist und ja, entsprechend dadurch er in ja, große Schwierigkeiten gerät, um jetzt mal die erste Geschichte anzuschneiden. Und der Hauptteil beschäftigt sich aber mit Dwight McCarthy, den wir schon kennen aus dem ersten Teil, da noch gespielt von Clive Owen und jetzt von Josh Brolin. Und das war für mich so ein Knackpunkt, weil ich, wie gesagt, immer so Clive Owen in der Rolle hatte und auf einmal Josh Brolin, was ich ganz, ganz furchtbar fand, also ihn in dieser Rolle zu sehen, weil das für mich überhaupt nicht gepasst hat. Also aber allein schon so vom Äußerlichen.
Der Grund ja dafür ist, dass es ja vor den Sin City 1 einsetzen spielt und im 2 wird ja gesagt, dass Dwight eine Gesichtsoperation hatte.
Ja, genau.
Irre. Und ja, deswegen ist er dann halt eine andere Besetzung. Also so macht jedenfalls Sinn, aber ja, kann gut sein, wenn man halt einen Charakter kennt, in einer anderen, also vom anderen Schauspieler gespielt, dass dann ein bisschen seltsam wirkt. Das kennt man ja auch aus anderen Serien und Filmen, wo halt eine Umbesetzung oder sonst irgendwas passiert ist.
Ja, genau. Also, und ich glaube, das ist auch titelgebend für den Film. Das war ja A Dame to Kill For, ist, glaube ich, so der Untertitel von Sin City 2. Und ja, das ist halt, wie gesagt, der Hauptteil des Films. Also Eva Green, die, das wird vielleicht die Herren in der Runde hier sehr freuen, größtenteil des Films fast komplett nackt zu sehen ist.
Was?
Ja, also ihre Brüste, man sieht ihre Brüste stets und ständig. Die war halt mit diesem Twilight zusammen.
Ist denn das erlaubt?
Natürlich. Die war halt mit dem Twilight zusammen, hat ihn dann sitzen lassen für irgendeinen Multimillionär. Und ja, nachdem da irgendwas vorgefallen ist, wendet sie sich halt wieder an Dwight. Und wie es bei den Männern so ist, also sie bittet ihn um Hilfe und er ist halt so einer, der greift dann natürlich ein, obwohl sie ihn verletzt hat und überhaupt. Aber es ist halt eine Frau, für die man morden würde. Und das tut er dann auch. Und
wenn die
dann,
ganze Zeit nackig ist, ne?
Warum nicht, ne? Und ja, wir treffen halt auch... den gerade eben schon angesprochenen Chauffeur. Wie hieß er? Manut. Auch wieder in dieser Geschichte, nur halt dann halt unbesetzt. Aber wir erfahren, warum er das Auge verliert. Und okay. Ja, Spoiler, ich hatte mich sehr an Game of Thrones erinnert.
Ich sehe, Jeremy Piven spielt auch mit.
Wen hat er gespielt?
Der hat den Bob gespielt.
Den Bob, das sagt mir nichts.
Ah, du kennst Jeremy Piven, oder? Aus Entourage.
Nein, kenne ich nicht.
Hast du nicht geschaut?
Ich habe Entourage nicht gesehen.
Ach so, okay, na dann.
Ja, Erik, es gibt wirklich mehrere Leute, die es nicht gesehen haben. Das haben wir letztes Mal schon
so
festgestellt.
Eine gute Serie. Oh, kann ich nur noch mal empfehlen.
Ja. Aber was mich jetzt wundert, Ray Liotta spielt mit. Ein Typ, den ich eigentlich immer wieder gerne sehe, weil er so ein bisschen so abgehalfterter Star ist. Der war ja so 80er, frühe 90er in Gangster-Filmen ganz vorne mit dabei. Der spielt den Joey. Kannst du dich an den erinnern, an diese Rolle?
Ja, also ich glaube, Ray Liotta, der spielt quasi eigentlich auch immer dieselbe Rolle. Also so, wenn es halt so mit Mafia und so zu tun hat. Und in so einer Rolle ist er da auch wieder gecastet worden.
Ja. Okay. Der war damals schon abgehalftert. Ich habe den damals im Kino gesehen, in einem Film, der nannte sich Flucht aus Absalom. Okay. Das war schon ziemlicher Trash.
Aber schreibt mal mit abgehalft im Sinne von, früher hat er noch Filmrollen bekommen, heute siehst du ihn sehr, sehr selten, hat es gefühlt.
Ah, hey, sind sie die zwei und so? Und also der macht schon noch. Also.
Ja, nenn einen anderen Film der letzten 10 Jahre oder 5 Jahre.
War der nicht auch in diversen Serien mal zu sehen? Bei Muppets Most Wanted war er auch dabei.
Okay. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen gehabt, das war, Moment, ich suche den Film raus. Na, hab ich da vergessen. Killing Them Softly, ein Film, den ich sehr empfehlen kann.
Ja, der
mag
ich richtig
gerne.
War der,
was?
Ist das nicht der mit?
Der war geil!
Das war dieser langweilige Film hier mit diesem Killer. Oh.
Der war nicht gut.
Doch, ich fand den super geil.
Der war nicht gut.
Das war meine erste Filmkritik. Ich habe ihn sehr gemocht.
Also, wir reden von demselben, ja, wo Brad Pitt versucht, einen auf hart zu machen, ja. Und
ja.
Ja.
Ich sage nicht, dass alles gut ist in dem Film, aber zumindest was Kamera angeht, was Atmosphäre angeht.
Der arme James Gandolfini, dass er ausgerechnet in so einem Film noch da. Oh,
seine Rolle war geil, der hat das gut gemacht.
Ach, da war aber ein Abziehbild von seiner Sopranos-Rolle und schlechtes Abziehbild. Ah, egal.
Schaut ihn euch an, macht euch ein eigenes Bild davon. Ich fand ihn gut.
Ja, sind sie die zwei? Ja?
Okay, da sind wir noch. Genau, also das war dann, also die zweite Geschichte, das war für mich auch der beste Teil, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen. Also das hat echt Spaß gemacht, dieser Geschichte zu folgen, weil es gibt halt auch viele Elemente, die sich wiederholen halt aus dem ersten Teil. Seien es irgendwelche Sprüche oder allein die Location und ja, man trifft halt auch die vorhin schon von Jeff angesprochenen Prostituierten wieder, die da in diesem bestimmten Stadtteil sind, also und dann auch da viele Charaktere. Also das macht schon Spaß, das muss ich sagen.
Was mir noch einfällt zu Eva Green, da gab es eine kleine Kontroverse, weil zu Filmen gibt es ja meistens, wenn es speziell solche Filme sind wie Sin City oder auch Guardians of the Galaxy, so Character Shots, wo halt ein Charakter auf dem Plakat nur ist. Und da gab es auch eins von Eva Green, wo sie halt in einem etwas transparenten Negligé ist. Und das
sieht
wurde
sich wohl gerne aus.
Ja. Und ja, das wurde in Amerika überraschenderweise verboten.
Das, ja, genau. Ja, das war so ein bisschen gesteuertes, ja, ein bisschen gesteuerte Publicity. Ja. Ah, na gut, wenn die sich immer so schnell auszieht, stell mir vor, gehst dann irgendwie mit der ins Restaurant, kommst von der Toilette wieder, sitzt sie lange nicht da. Niemand gleich blank zieht hier, wenn es mal allein
ist. Na, vielleicht ist es dann gratis, das Essen oder so.
Tja. Aber ich war überrascht, ich habe vor kurzem erst rausgefunden über die Serie Penny Dreadful. Da war, also spielt sie halt auch mit. Sehr, sehr gut spielt sie da ihre Rolle. Und da habe ich erstmal rausgefunden, dass sie eigentlich Französin ist, beziehungsweise in Frankreich geboren ist. Das war mir nie bewusst bekannt. Das merkt man auch überhaupt nicht von ihrem Akzent her oder sonstigen Sachen. Das ist schon, ja, bemerkenswert.
Also daher die Freizügigkeit.
Habt ihr da aber auch in irgendwelchen französischen Filmen schon gesehen, ja? Also.
Ja, du alter Halbfranzose.
Nee, aber Sneak und so, ne?
Was für französische Filme?
Ah ja, gute Frage.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mal gucken, in was die so mitgespielt hat. Dann vergleiche ich das mal mit meiner Sneak-Liste.
Aber eigentlich hat die gar keine so große Filmografie, wie man es nennen kann. Also bei IMDb sind jetzt 17 Filme aufgelistet, wenn ich es richtig sehe. Das ist gar nicht so viel. Aber die ist mir eigentlich ein krasser Begriff. Spricht dafür, dass sie entweder immer in guten Rollen mit, also in sehr großen Sachen mitspielt oder halt auch wirklich gut ist in ihren Dingen, dass man die halt so im Kopf behält.
Ja, aber oder gut. Weil sie sich halt immer auszieht, ne?
Ja, ausgezogen vorher hat sie, glaube ich, bei Penny Dreadful war sie auch halt teilweise halb nackt.
Ach, genau, die Träumer. Die
hat
Träumer.
Sie sich auch bei 300, bei dem neuen?
Oh, das bei dem neuen, ja.
Da war das sie doch auch irgendwie. Nee,
das war kein Französischer. Das
ist Bernardo Bertolucci, ja. Aber Trasson. Da habe ich sie zum ersten Mal wahrgenommen.
Ja, aber gut.
Ja, genau. Wie auch immer, zumindest gibt es auch eine dritte Geschichte in Sin City 2. Und die beschäftigt sich dann tatsächlich mit Nancy Callahan, also gespielt von Jessica Alba, die wir ja nun auch schon kennen. Und da geht es schnell zusammengefasst darum, dass sie den Tod von John Hardigan, also gespielt von Bruce Willis, der auch wieder dabei ist, also als Geist, kann man ja jetzt auch schon mal anmerken, so wie rechnen Yoda. Möchte. Ja, genau.
Nee, wer war es? Ben Kenobi war es.
Genau, und sie möchte halt den Tod von ihm rächen, weil er stirbt ja am Ende des ersten Teils. Durch diesen, ich weiß gar nicht, was, der korrupte Senator oder so. Und genau. Und darum geht es dann im dritten Teil, der aber relativ schnell abgehandelt wird, das kann man auch sagen.
Ich glaube, er stirbt im Endeffekt an Herzversagen, weil er ein Herzproblem hat. Das heißt, er war angeschossen und alles war trotzdem, aber im Endeffekt, glaube ich, stirbt er wirklich am Herzversagen.
Genau, und da ist auch, glaube ich, noch dieser Satz, ein junges Mädchen überlebt, ein alter Mann stirbt, fairer Tausch.
Ja, genau.
Oder so, also so in der Art.
Ja, das war, glaube ich, fast sogar wortwörtlich jetzt. Das war, ja.
Genau.
Du bist sehr textsicher.
Ja, ich kann sehr gut zitieren.
Dann rezitiere mal den ganzen Film, jetzt erste Szene, go.
Ah, nein.
Okay.
Genau, also das sind so die drei Storys, die, wie gesagt, auch wieder miteinander verknüpft sind, war ja auch beim ersten Teil schon so. Und ja, also wie gesagt, weiter würde ich gar nicht drauf eingehen auf die Geschichte, weil, also man kann ihn sich angucken, aber dafür, dass ich, wie gesagt, jetzt fast 9 Jahre auf diesen zweiten Teil gewartet habe und der war ja auch immer wieder neu angekündigt und Robert Rodriguez hat dann irgendwie irgendwelche anderen Filme dazwischen geschoben, sei es, ich weiß nicht, die Grindhouse-Filme, also hier Planet Terror oder dann Machete Kills Again und ich weiß nicht, was er noch so dazwischen gemacht hat, vielleicht noch irgendein Spy-Kids-Film. Dafür, dass ich halt so lange gewartet habe und mich so gefreut habe auf diesen Film, war ich dann, wie gesagt, in der Tat doch ganz schön enttäuscht. Weil mir der Film nichts Neues geliefert hat. Also ist parallel zum ersten Teil, also man könnte die so nebeneinander stellen und ja, es ist irgendwie, hat er mich nicht so gepackt. Leider. Obwohl optisch war er natürlich wieder ein Genuss. Also in 3D auf jeden Fall empfehlenswert. Durch dieses Schwarz-Weiß und dann halt wieder dieses gezielt eingesetzte mit den Farben. Und das hat unterhalten, aber halt die Story an sich war sehr, sehr flach, mau und hat nicht so viel Spaß gemacht wie noch beim ersten Film. Genau.
Das ist natürlich schade zu hören hier, aber wie würdest du das so einschätzen, so Wertungen von 0 bis 10?
Also wir haben auch schon direkt nach dem Film dann darüber gesprochen und Ich bin bei 6 Punkten. Also ist kein Totalausfall, aber wie gesagt, durch die große Vorfreude, wie ich auch in den Film gegangen bin, weil als du mir das geschickt hattest mit der Pressevorführung, war ich mega begeistert. Und wie gesagt, wir haben unseren Emmy-Schlaf dafür geopfert. Und dafür war ich dann, wie gesagt, ganz schön enttäuscht und 6 Punkte.
Kann man in den Film reinfinden, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat?
Ich denke schon. Also es werden jetzt keine Sachen aus dem ersten Teil nochmal großartig aufgegriffen. Und wie gesagt, manche Sachen spielen davor, manche Sachen spielen danach. Also man kann den, glaube ich, getrost, ohne den ersten gesehen zu haben, auch gucken.
Okay. Dann kommen wir doch mal zu einem etwas, ja, wahrscheinlich höherwertigeren Film von euren Wertungen her, schätze ich mal. Ich kenne jetzt den Jeff seine noch nicht, aber ich glaube, der hat da ein paar kritische Kommentare noch. Aber ich glaube, du warst ganz begeistert, nämlich Guardians of the Galaxy.
Yay.
Ja, da kann ja der Jeff den mal vorstellen jetzt.
Okay. Aber Guardians of the Galaxy gibt's ja in erster Linie oder am Anfang lernen wir Peter Quill kennen, gespielt von Chris Pratt, den kennt man vielleicht aus Parks and Recreations. Da spielt er ja ein bisschen tollpatschigen, simplen, aber sehr gutherzigen Typen. Und ja, Peter Quill nennt sich selbst Star-Lord und ist ein Outlaw, ein Schatzjäger, wie man so mal nennen will. Und wird, nachdem er in Kuh gelandet hat, mehr oder weniger, und da verfolgt wird, auf dem Planeten, ich glaube Nova Prime heißt er, ja, festgenommen und wird auf ein Gefängnis-Asteroiden irgendwie verschippt. Zusammen mit einigen anderen Gestalten. Und ja, das sind dann, also mit denen er zusammen da reingesteckt wird, sind dann die so Gamora, die, ja, wenn ich jetzt ein bisschen in die richtige Lore reingehe, die adoptierte Tochter von Thanos, den man auch mal kurz sehen wird. Dann
Spiel von Zoe Saldana, die war in Avatar, war sie blau und jetzt ist sie grün, ne?
Genau. Und dann gibt's noch Rocket, gesprochen besser gesagt von Bradley Cooper.
Rocket!
Weil das ist eigentlich so ein sprechender Waschbär, wenn man es böse ausdrücken wollen würde, aber ist er eigentlich auch. Ist schon so eine coole Socke, und so ein bisschen als Gegenpart Groot, gesprochen von Vin Diesel. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung in seinem Leben, diese
größte Synchronrolle auf jeden Fall.
Weil er sagt nichts anderes als I am Groot oder halt ich bin Groot oder wie auch immer. Lustigerweise.
Das erinnert ja an Matt Damon.
Matt Damon.
Oder? Hodor.
Bisschen.
Hodor.
Ja, ja.
Hodor.
Ja, so Charaktere sind schon sehr, sehr, sehr beliebt. Aber was lustig ist, er hat in mehreren Sprachen sein I am Groot eingesprochen. Auf Russisch, auf Spanisch, auf Portugiesisch und noch ein, zwei Sprachen auf Deutsch.
Ja, so wird Groot.
Ja, ja, das ist echt so. Und ja, das sind dann die, mit denen er reingesteckt wird. Im Laufe seines Aufenthalts im Gefängnis lernt er noch Drax the Destroyer kennen, gespielt von Dave Bautista, oder wie heißt er nochmal genau?
Ja,
doch,
genau,
Dave Bautista. Oder Batista.
Batista.
Bautista.
Ein Ex-Wrestler.
Ja, genau. Und Drax hat so ein kleines... Obwohl, ich gehe jetzt nicht zu tief ins Detail rein. Lass mich ein bisschen überraschen. Diese fünf, das sind fünf, planen deinen Ausbruch, da sie im Endeffekt, ja, also dieses Artefakt, was Peter Quill am Anfang des Films, ja, besorgt hat, das war ein Auftrag, stellt sich als ein nicht unwesentlich mächtiges Objekt raus. Und da entsteht so ein bisschen, wie soll man es ausdrücken, Luise, wie würdest du da sagen, was sie da genau machen? Also Ausbruch, und dann versuchen sie das Ding ja an den Collector, den man am Ende von Thor Darkness 2, ja, genau. Also der hieß genau.
Oh Dark Gott. Kingdom?
Ja, Dark Kingdom, also auf Deutsch der Dark Kingdom, auf Englisch hat er noch einen anderen Untertitel gehabt. Und den hat man da am Ende kennengelernt, den typischen Marvel Studios Credit-Teaser. Und gehen sie als im Collector hin. Und da höre ich das auch mit der Erklärung, was jetzt passiert, weil ich will ja nicht die ganze Story vorwegnehmen. Man kann also sagen, es geht um fünf Misfits, um fünf seltsame Gestalten, die ein bisschen zusammengewürfelt sind und versuchen, im Endeffekt die Welt zu retten. Im Endeffekt, der Plot ist jetzt nichts Weltbewegendes, muss auch nicht sein, weil der Film lebt zum einen von seinen Charakteren, die von vornherein, war es eine Comicvorlage, schon recht interessant und skurril gestaltet sind. Schauspielerisch umgesetzt, in meinen Augen sehr gut. Also ich kenne die Vorlage nicht. Also Guardians of the Galaxy ist, glaube ich, in Europa relativ unbekannt. Irgendwas, was Superhelden-Sachen angeht. In Amerika ist es schon etwas bekannter. Aber fand ich, also die Charaktere an sich, fand ich recht ansprechend, recht lustig. Und ja, Situationskomik ist auch so ein großer Punkt. Und dieser Soundtrack, dieser wunderbare Soundtrack. Denn zur Erklärung, Peter Quill wurde entführt, mehr oder weniger, von der Erde. Und zwar, ich glaube, im Jahre 1988. Und er hatte halt eine Kassette dabei, also wirklich so ein altes Tape, wo er halt einige Songs drauf hatte. Und diese Songs sozusagen liefern auch den Soundtrack für den gesamten Film. Was ein sehr cooles Element ist, speziell wenn man dann halt ein bisschen ältere Musik hört zu so einem bombastischen Film, weil optisch ist er ein Brett, kann man nicht anders sagen. Es ist zwar vielleicht ein bisschen zu farbenfroh für manche, aber das passt wirklich auf diese skurrilen und lustigen Charaktere mit ihren ja, lustigen, vielleicht nicht jedem seinen Geschmack, diese Art von Witz, aber doch lustigen Szenen. Und ist jedenfalls ein sehr krasser, guter Unterhaltungsfilm. Also wer da reingeht und zumindest ein bisschen was mit Comic und ein bisschen was mit Action anfangen kann, wird da 2 Stunden sehr, sehr gut unterhalten, meiner Meinung nach. Aber gut, Luise, sag du jetzt mal noch ein paar Sachen dazu, wie du es fandst, dann kann ich nachher noch so ein paar Kritikpunkte mit einwerfen.
Ja, gern. Also wie gesagt, also du hast ja schon den Soundtrack angesprochen. Ich glaube, mit dem wird man auch gleich am Anfang konfrontiert. Also das ist der Awesome Mix und den hat Peter Quill auch von seiner Mutter bekommen. Gibt es nämlich noch eine ganz traurige Background-Geschichte, die, ja, da hatte der ein oder andere dann bei uns im Kino auch schon ein paar Tränen in den Augen. Also hat auch sehr viel Herz, der Film. Und ja, also ich finde, der ist einer der unterhaltsamsten
kann man ja mal erwähnen,
Filme des Jahres.
Wird ja in der Filmbeschreibung auch erwähnt, das ist ja jetzt kein Spoiler oder so. Also irgendwie seine Mutter liegt auf dem Sterbebett oder so im Krankenhaus und da in dem Moment wird er entführt oder so. Es steht zumindest in den allgemeinen Informationen ja, genau. Drin. Genau. Und da bleibt ihm halt, das ist halt das Einzige, was ihm geblieben ist von seiner Mutter, ist dieses Mixtape. Und das spielt er halt dann immer mal ab, um sich genau, an sie zu erinnern.
Und man muss sich das halt dann noch so vorstellen, er ist da, was weiß ich, in welchem Jahr und überhaupt in was für Galaxien und mit Aliens umgeben und er rennt halt mit seinem Walkman und diesem Awesome Mix von seiner Mutter rum. Und die Musik, das untermalt diesen ganzen Film einfach fantastisch. Und
muss ich mal fragen, hat er da noch eine Zeitreise gemacht oder ist er quasi in unserer aktuellen Zeit, aber halt in einer anderen Galaxie?
Ja, wahrscheinlich eher in einer anderen Galaxie.
Das ist definitiv, also
wie bei Perlhalter durch die Galaxis sozusagen. Von
ja,
der Erde weg irgendwo.
Genau.
Ja,
also okay. Es ist definitiv dieselbe Galaxie, selbe Zeit, weil das ganze, Marvel plant die ganzen Sachen ja immer so, dass man irgendwann auch mal ein bisschen Crossover machen kann.
Genau, also die Avengers könnten irgendwie da auch dann mal auftreten, wahrscheinlich.
Speziell da, ich habe es schon kurz erwähnt, Thanos oder Thanos, übrigens gespielt von, vorhin hatten wir noch bei
Josh Brolin.
Genau, Josh Brolin, danke. Das habe ich erst mitbekommen, vielleicht war das auch damals die Ankündigung, auf der Comic-Con kam er beim Avengers 2, also Age of Ultron, Panel kam er rein, mit den Ringen in der Hand, glaube ich, und alles, und kam dann auf die Bühne und die Meute rastete aus und hat dann irgendwie einen Spruch abgelassen und es war noch mehr. Aber den sieht man kurz da, hat man auch am Ende eines anderen Films kurz als Endcredit-Spoiler auch Teaser gesehen und der wird dann vermutlich auch dann irgendwann mal, ich würde mal sagen, in Avengers 3 dann der große Bösewicht sein, weil wenn man die Lore, also die ganze Comics anschaut, ist Thanos, glaube ich, auch so mit der größte Bösewicht überhaupt in diesem Marvel-Universum. Das ist ein bisschen so, wer jetzt mit DC auskennt, Apocalypse, dieser Typ oder von dem Planeten Apocalypse, so ein bisschen vielleicht schon mit dem, so der übelste Bösewicht, der halt einfach nur die Galaxie unter sich, ja, unter seine Herrschaft bringen will. Und bin mal gespannt, wie das halt dann nachher wird. Also den gibt es, wie gesagt, hier auch in diesem Film. Der ist aber nicht der Bösewicht. Also der Bösewicht eigentlich ist
Ronan,
gespielt genau. Von, oh Gott, jetzt bin ich auf der falschen Seite.
Lee Pace.
Genau. Aus Eriks aktueller Lieblingsserie Hold and Catch Fire.
Ja.
Man erkennt ihn zwar fast nicht, aber ich dachte die ganze Zeit, Moment, ich kenne den irgendwoher. dieses Kinn, diese Augen, diese Nase, das kommt mir bekannt vor. Weil der ist da blau. Nicht grün, sondern blau. mit bisschen seltsamer Uniform und so weiter.
Ja, aber ich finde auch gerade, da krankt es ein bisschen an dem Film. Also was Marvel halt meiner Meinung nach überhaupt nicht so gut kann, ist halt die Bösewichte. Also vielleicht dann irgendwas mit Thanos dann später, aber halt auch in dem Film mit Ronan. Die kriegen für mich immer nicht so die großartige Tiefe. Also auch in allen anderen Marvel-Filmen sind die Bösewichte immer so, ja, die sind halt da, aber so wirklich die Bedrohung habe ich da immer nicht das Gefühl. Also klar, Marvel gibt sich dann mehr die Mühe für die Hauptcharaktere, für die ja, namensgebenden Charaktere. Und hier sind es halt auch die Guardians, die absolut rausstechen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist Gamora ist für mich, glaube ich, die noch mit am wenigsten überzeugt, also die hat ja am wenigsten überzeugt, fand ich. Weil da hat man halt ihre Motivation, zwar ist klar, aber so mit ihren Fähigkeiten, das war alles so, ja, okay. Aber bei die anderen wie Rocket, also der Waschbär, einfach fantastisch geschrieben. Groot ist, glaube ich, außen vor, ist absoluter Fan-Liebling geworden, denke ich mal. Auch ja, Peter Quill, großartig mit, wenn er dann irgendwelche Tanzeinlagen macht. Und
das war super.
Ja, darum,
das war also, peinlich, aber super.
Genau, halt solche Sachen, das zeichnet halt aus. Und auch gegen Ende dann mit Drax, das ist alles gut. Und da finde ich halt, dass Gamora da ein bisschen so, ja, abfällt zwischen den anderen. Und sowohl, halt, wie gesagt, die Bösewichte.
Sorry.
Ja, nee, ist okay.
Okay, also sowohl die Motivation von Gamora als auch ihre Charakterentwicklung während dem Film finde ich ein bisschen, ja, nicht wirklich nachvollziehbar und ein bisschen flach. Also da sind schon die anderen Charaktere definitiv besser. Und ich gebe dir recht, mach's ganz kurz, dass der Bösewicht bzw. diese Bedrohung speziell in diesem Film jetzt nicht so krass rüberkommt. Das ist mehr so, ja toll, er hat einen bösen Plan. Halten wir auf, ne, toll. Also es gibt keine wirkliche, wo man denkt, um Gottes Willen, die Welt geht unter, alles ist im Arsch, alles ist von uns, es ist mehr ja, so ein austauschbarer Bösewicht, keine großartige Bedrohung. Ist ein bisschen schade, aber ja.
Genau, und sonst, also ich finde, der Film ist auch sehr nah an Star Wars dran, also durch die verschiedenen Alien-Rassen und dann noch die Kämpfe dann, also in der Luft, im Weltall und so. Das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam, macht Spaß und man wird sofort mitgerissen. Und um das vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, alles, was so im Gefängnis passiert. Also ich glaube, das geht im Trailer schon hervor, dass die Guardians halt auch festgenommen werden, wenn man den Trailer gesehen hat. Und alles, was in diesem Gefängnis passiert, einfach großartig. Von Anfang, also wie sie untergebracht sind, wie sie schlafen müssen, als auch dann die große Ausbruchsszene, einfach alles fantastisch.
Ich muss dir nur in einem Punkt ein bisschen widersprechen, da halt bin ich halt nicht anderer Meinung, was halt mit den Vergleich mit Star Wars angeht. Da habe ich schon mal gehört, aber ich fand, ich habe mich während dem Film nie an Star Wars erinnert gefühlt. Das Ding ist halt, es erinnert vielleicht allgemein, das ist ein bisschen angelehnt an so Space Operas, die ein bisschen halt trashig sind, die es halt in den ja, Ende 70er, Anfang 80er speziell anscheinend gab, habe ich mir mal sagen lassen. Da war ich ja noch nicht auf der Welt. Und das ist halt ein bisschen daran angelehnt. Und die sind halt auch ein bisschen abgekupfert von Star Wars. Aber jetzt wirklich, Star Wars hat in meinen Augen eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Richtung. Da ist viel mehr mit Ruhe gearbeitet. Aber es ist halt schon so dieses Space-mäßige.
Ja, das Universum vielleicht. Also dieses ganze Drumherum, das Universum, er hat schon sehr, also für mich sehr an Star Wars erinnert.
Vielleicht auch ein bisschen dieses Augenzwinkern, ne? Wenn Han Solo da irgendwas von seinem Millennium Falcon erzählt hat. Das klingt hier schon sehr ähnlich so von der Stilart her.
Ah, okay, also kann halt sein, aber also für mich persönlich ist es halt nicht so, weil auch jetzt mit den Alien-Rassen, es gibt genug Science-Fiction-Filme und Science-Fiction-Universen, wo es halt viele verschiedene Alien-Rassen gibt. Aber ja, also Star Wars-Vergleich in meinen Augen halt da nicht.
Ah, den habe ich mehrfach gelesen, auch diesen Star Wars-Vergleich.
Ja, vielleicht auch wegen der ganzen Sache. So, man hat halt bei Star Wars Han Solo und Chewbacca und jetzt hat man halt Rocket und Groot, was irgendwie, wenn man die beiden kennt, dann schon Parallelen hat.
Macht er auch immer.
Naja, wie gesagt, also Groot kann ja nicht viel sagen und von daher ist der Chewbacca-Vergleich schon gar nicht so weit hergeholt.
Und Groot versteht, was Groot meint, Rocket versteht, was Groot meint und Han Solo wusste ungefähr auch immer, was Chewbacca genau meint. Okay, da gibt es schon eine gewisse Parallele.
Also es gibt kein R2-D2.
Nein. Es gibt auch überhaupt nichts irgendwie Roboterartiges, was mir jetzt direkt einfallen würde. Nö. Auch keine AI oder sowas.
Ja, ich gehe sowieso mal rein in den Film. Aber ich werde wahrscheinlich 2D schauen. Wer von euch hat den in 3D? Ja, alle beide, ne? Oder?
Ja, wir haben beide in 3D, glaube ich, gesehen.
Ja, genau.
Also ich mag ja 3D nicht so. Ich glaube, ich werde mir das lieber so irgendwie mal in 2D anschauen.
Fand es jetzt auch nicht so super in 3D. Es hat immer nur schön gepasst im Sinne von halt, weil es ja sehr viel CGI ist und alles. Aber es ist halt wieder ein konvertierter 3D-Film. Und
ach so,
ja. Bin halt kein Freund von konvertierten Filmen, weil das 3D kommt nie so gut raus. Und ich mag auch nicht dieses, wir machen jetzt diese Kamerafahrt, damit dieser Gegenstand so raussticht. Ich mag lieber 3D, die halt in die Tiefe geht. Wo es halt teilweise auch bei der Hobbit der Fall war. Beim Hobbit 1 gab es schöne Szenen mit Bilbos Haus, wo es wirklich in die Tiefe reinging und so weiter. Ich mag dieses In-Your-Face 3D, wortwörtlich In-Your-Face, nicht besonders gerne. Und das war halt hier manchmal der Fall. Und so gesehen könnte man meiner Meinung nach auf 2D halt umsteigen, also den Film auf 2D schauen. Wer halt 3D wirklich gerne hat und den Aufpreis gerne bezahlt, kann es natürlich auch in 3D halt sich anschauen.
Ja, nö, das werde ich dann wahrscheinlich nicht tun. Aber konvertierte Filme, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, die haben dann öfters mal diesen Scherenschnitt-Effekt, dass du wirklich so die einzelnen Ebenen siehst, weil die halt irgendwie das im Computer angefasst haben, wo sie sagen, okay, das muss in den Vordergrund, der Rest bleibt im Hintergrund und so. Das sieht dann meistens immer ein bisschen seltsam aus.
Ja, aber mir fällt noch ein, es gibt so einen, einen einzigen Marvel-Film, der mir jetzt einfällt, wo ich sage, dass da dieser Bösewicht oder die Bedrohung etwas besser war und etwas gut darüber kam, und das war Captain America, der Winter Soldier. Da war zwar der Böse wieder an sich, ist nicht so übelst krass, aber das ganze Szenario war halt dann doch bedrohlicher als jetzt die meisten anderen Marvel-Filme. Das lag aber auch ein bisschen daran, dass man Captain America vielleicht sogar eher als Geheimagenten bzw. Superagentenfilm halt dann einklassieren kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja auch mehr so ein Agentenfilm und dann die ganze Hydra-Sache, die dann da aufgebaut worden ist.
Ja, also ich fand den ersten Captain America scheinbar auch besser wie die meisten Leute da draußen. ich fand ihn damals schon okay. Das halt, manche Leute konnten mit Captain America als Figur nichts anfangen, weil es ist Captain America. Der Name sagt schon irgendwie alles aus. Also ist sozusagen das amerikanischste, was du dir vorstellen kannst an Superhelden, vielleicht noch Superman ist ein bisschen rüber, aber deswegen war es vielleicht für manche Leute dann ein bisschen seltsam, die dann zu sehen, und der ist auch irgendwie, ja, ich kann ein Schild schmeißen, yay. Der erste Teil war dann ein bisschen seltsam, da fand ich Bedrohung okay, die war interessant, speziell weil es halt um Nazis ging, in einer anderen Form, wie man sie kennt. Bisschen wie Hellboy, wo ja auch um Nazis und das Ganze rumgeht und in einer anderen Form. Aber Captain America, Winter Soldier oder auf Deutsch
Return of the First Avenger, genau.
Warum man da auch überhaupt so einen Titel dann wählt, auf Englisch auch noch, fand ich halt wirklich sehr gut. Ist, glaube ich, auch der beste Marvel Studios Film, würde ich fast schon sagen. Aber jetzt Guardians of the Galaxy ist, wie gesagt, um ein endgültiges Fazit jetzt von mir zu geben, ein sehr guter Unterhaltungsfilm. Ich glaube aber, außer einigen lustigen Szenen nimmt man nicht viel aus dem Film mit nach draußen, aber das ist im Endeffekt bei Marvel fast immer der Fall. Das sind erst keine Filme, wo man noch Jahre drüber reden wird. Anders wie beispielsweise bei Star Wars, der halt sehr ikonisch ist, wird, glaube ich, halt so ein Guardians of the Galaxy niemals diesen Kultstatus erreichen, aber muss er auch nicht. Das Problem ist halt auch, es gibt so viele Marvel-Filme mittlerweile, und ich bin mittlerweile auch ein bisschen so am Überlegen, baut sich da nicht sogar vielleicht eine Blase auf, weil die Planung von sowohl von Marvel als auch von DC geht momentan bis 2018 bzw. 2019. Und da kommen jedes Jahr mindestens, wenn DC auch noch anfängt, 3, 4 Superheldenfilme in die Kinos. Und ich glaube, irgendwann wird auch der größte Comic-Fan da genug haben. Also mir geht es jetzt schon fast so, dass ich sage, obwohl ich Comics gerne habe, ich halte den Gang runter irgendwie. Also ich habe zwar dann Bock, nach diesem Film dann irgendwie zu sehen, wie es weitergeht, aber im Endeffekt ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel des Guten.
Nein, ich finde halt jetzt, bei Marvel hatte ja jetzt die ganze Zeit so halt Captain America, Thor, die Avengers rausgehauen. Dann Hulk kannte man ja auch schon durch die anderen beiden Filme. Das wurde ja auch zweimal verfilmt. Und da fand ich jetzt so die Guardians so, die kannte man ja nur noch überhaupt nicht. Und da kannte man jetzt auch wirklich gar keinen Charakter. Darum hat das für mich wirklich viel, viel mehr Spaß gemacht als die letzten, Marvel-Filme, die sich halt dann doch schon um die Avengers-Charaktere gedreht haben. Also es war halt so wirklich so erfrischend und was Neues, und das, also wie gesagt, mich hat er super unterhalten, also wirklich ein Top-Film.
Also kann ich nur immer wieder sagen. Unterhaltungsgrad ist sehr hoch, und ich gebe dir auch recht, dass es halt ein bisschen was Neues ist. Nur habe ich das Gefühl, dass es immer wieder ungefähr dieselbe Formel ist, die angewendet wird, Und das ermüdet sich, glaube ich, irgendwann. Also der Schritt jetzt mit den, dass jetzt bei Captain America, Winter Soldier, ja, die Regisseure, Moment, wie heißen die beiden Brüder, waren es, glaube ich, sogar, die den Film gemacht haben im Regiestuhl. Anthony Russo und Joe Russo, die werden auch den dritten Captain America-Film machen, habe ich jetzt gehört. Das war schon ein guter Schritt, weil das Ganze cineastisch ein bisschen anders aufgebaut ist als die anderen Marvel-Filme. Aber wenn sie halt immer wieder dieselbe Formel benutzen, ermüdet sich das jedenfalls bei mir schon etwas. Was aber auch ein bisschen, ja, für Zukunft ein bisschen positiv ist, es kommen ja noch mindestens zwei andere Marvel-Figuren, die man hier in Europa nicht so wirklich kennt. Zum einen Ant-Man und jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt er? Dr. Strange, genau. Und da freue ich mich drauf, sowohl Ant-Man, wo halt Paul Rudd, oder wie heißt er nochmal, mitspielen wird. Da bin ich mal gespannt, wie es umgesetzt wird, auch weil Michael Douglas auch mitspielt und sozusagen dessen Mentor spielt. Und weil ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne mag, obwohl ich ihn erst seit kurzem kenne, Corey Stoll, den kennt man vielleicht aus House of Cards und jetzt eine neue Serie, die heißt The Strain, auch mitspielt. Und der wird da sozusagen den Gegenpart gegenüber von Ant-Man, also von Paul Rudd spielen. Da bin ich gespannt, wie es mit Doctor Strange weitergeht. Ich glaube, da gibt es noch gar keine große Information. Der wird doch, glaube ich, erst so 2017 in die Kinos kommen. Ant-Man hat vor einigen Wochen angefangen mit den Dreharbeiten. Und weil als nächstes kommt ja, glaube ich, Avengers Age of Ultron in die Kinos von den Marvel-Sachen.
Ich habe auf jeden Fall was Interessantes gelesen zu diesem ganzen Thema hier, diese Helden, die man nicht so kennt. Und zwar, dass der Marvel hat ja quasi sein Tafelsilber schon verscherbelt, die ganzen Lizenzen für die richtigen Top-Charaktere, die sind alle weg. Und jetzt nehmen sie halt selber ihre etwas weiter hinten gestellten Charaktere und machen daraus eigene Filme. Und das machen sie halt relativ gut. Da war ein interessanter Artikel drin darüber, dass die gar nicht mal so böse sind, dass sie jetzt die Top-Charaktere, die das Tafelsilber verkauft haben, sondern dass sie eigentlich ganz, ganz froh drüber sind, dass die nicht so bekannt sind, die Charaktere, dass sie mit denen eigentlich viel mehr arbeiten können als mit den anderen, wo es so eine riesengroße Fanbasis gibt, die wieder Erwartungen haben und so.
Okay. Ja, das klingt so auch ein bisschen so wie eine Ausrede, so, ja, im Endeffekt sind wir sehr glücklich über diese Entscheidung. Ich glaube, die werden sich dann speziell, was die X-Men-Lizenz angeht, doch sehr, sehr ärgern. Speziell da sie eigentlich, das ist die größte Ironie, der größte Blödsinn, den ich so kenne, sie dürfen in den Marvel-Studios-Filmen den Begriff Mutant nicht benutzen. Dieser Begriff ist exklusiv mit der X-Men-Lizenz verbunden, die ja von Sony oder von Fox gehalten wird. Und das heißt, beispielsweise in Age of Ultron werden Quicksilver und Scarlet Witch, das sind zwei eigentliche Mutanten, wenn man es genau nimmt, sind das, glaube ich, die Kinder von Magneto, also von dem, von erst X-Men, von Ian McKellen, dem Bösen in diesem Universum, beziehungsweise von Michael Fassbender in den neuen Filmen. Das sind die Kinder von dem eigentlich. Die beiden sind noch aufgetaucht im Quicksilver ist aufgetaucht im letzten X-Men-Film Days of Future Past.
Großartige Szene.
Ja, sehr, sehr coole Szene, obwohl man anfangs dachte, als man diesen Character-Shot gesehen hat, um Gottes Willen, was haben die mit Quicksilver gemacht? Aber supergeil. Und die beiden werden jetzt auch in Age of Ultron mit dabei sein. Und man hat die auch gesehen am Ende von Captain America Winter Soldier in dieser Credit-Teaser-Szene, wo dann im Untergrund von Hydra dann die beiden in Zellen saßen. Und der Nazi, der da das Ganze gemacht hat, das war auch ein bekannter deutscher Schauspieler, wo ich jetzt nicht mal weiß, wer es war. Das jetzt rauszusuchen dauert jetzt, glaube ich, auch ein bisschen. Das war irgendwie, es gibt auch einen Schauspieler, der hat irgendwie Kretschmann oder Kretschmar.
Ah, ja, Kretschmann.
Ja, der war es, glaube ich.
Okay.
Der hat da den Nazi gespielt. Was sonst? Was nehmen wir, wenn wir einen Deutschen haben, was machen wir aus dem Nazi?
Ja, oder beziehungsweise, wenn wir eine Filmrolle haben, die Nazi ist, warum nehmen wir nicht einen Deutschen? Ich meine, so rum kann man es auch sehen.
Manchmal haben sie
übrigens,
haben
das auch war Fox. Es war Fox.
20th Fox, Century okay. Fox.
Ja, die gehören ja, glaube ich, jetzt zu Sony, ne?
Das oder? Weiß ich nicht, aber Spider-Man jedenfalls gehört, also die Spider-Man-Lizenz gehört zu Sony.
Auf jeden Fall.
Und was ich mal gehört habe, ist, dass die anscheinend Amazing Spider-Man nur gemacht haben, damit sie die Lizenz behalten können, weil die Lizenz wäre verfallen, wenn sie so lange Jahre keinen Film mehr rausbringen mit der Lizenz. Und um das zu verhindern, haben sie sich gedacht, so, lass uns mal einen neuen Film machen. Marvel macht ja gerade neue Filme, die kommen gut an, das könnte klappen und scheinbar klappt es ja auch.
Da gab es ja auch so eine Geschichte zu Fantastic Four, bei Fantastic Four. Das ist ja sogar von Deutschland aus mitproduziert, dieser Film. Gehört auch mit zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen. Ja. Und da haben sie auch irgendwie ein paar Jahre vorher schon mal so einen Fantastic Four Film gedreht, so einen ganz billigen hingerotzten, damit die Lizenz nicht verfällt.
Okay.
Der gibt's kursiert ja auch irgendwie noch unter Fans oder so.
Da wird ja auch demnächst die neue Trilogie gestartet von Fantastic Four, was ja auch Sony, glaube ich, gehört. Aber Moment, ich muss da kurz raus oder red immer kurz weiter. Ich habe eine Grafik vor kurzem gefunden, wo halt wirklich schön der Ablauf in den nächsten Jahren draufsteht, welcher Film kommen wird von wem.
Ah, das habe ich auch gesehen.
Als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, oh Gottes Willen. Das war schon ein bisschen... Ah, hier habe ich es im Moment. Lädt noch kurz. Also, die Roadmap für die nächsten Jahre. Haltet euch fest. 1. Mai 2015, Avengers Age of Ultron. Juhu. Dann am 19. Juni kommt schon der neue Fantastic Four aus, auch 2015. Und am 17. Juli Ant-Man. Das heißt, von Mai und Juli kommen 3 Filme raus. Das ist schon krass. Und ich korrigiere mich, Fantastic Four ist auch Fox. Dann 2016 kommt zuerst der erste DC-Film oder der erste größere neue DC-Film Batman vs. Superman, wo dann halt auch Wonder Woman mitspielen wird. Am 6. Mai Captain America 3, 27. Mai, also kurz danach, X-Men Apocalypse. Dann 8. Juli, ja, unbekannter Marvel-Film, und jetzt fängt es an, fast mit kommen die unbekannten Projekte dann hinzu. 5. August, unbekannter DC-Film. 11. November, The Sinister Six, das ist was im Spider-Man-Universum. 2017, Wolverine 2, am 3. März. Und es geht noch so weiter. Also es geht bis 2020, die Planung.
Ja, ob die alle wirklich kommen, das
ja, wird klar, sich dann noch zeigen. Ja, klar, aber das ist einfach schon mal so krass. Und irgendwie, dass DC sich jetzt hinstellt und denkt so, das können wir auch. Nein, das könnt ihr nicht, vertraut mir, das könnt ihr um Gottes Willen nicht. Weil das, bis die wirklich anlaufen, bis DC mit den ganzen Filmen anläuft und das Ganze irgendwie eine Gestalt annehmen wird, im Sinne von Crossovers und allem, glaube ich, ist der Boom dann doch vorbei. Wie gesagt, ich prophezeie eine Blase. Also das wird irgendwann, werden die Besucherzahlen dann doch stark zurückgehen, weil die Leute sich ja denken so, ach, nee, hol ich mir dann vielleicht auch DVD oder Video on Demand irgendwann und dann bleibt das Geld aus und dann hören sie auf damit. Ich würde es schade finden im Endeffekt. Übrigens, Guardians of the Galaxy 2 ist geplant für 28. Juli 2017. Und es wird auch noch einen Venom-Film, also auch wieder Spider-Man irgendwas geben und Spider-Man 3, oh Gott, also... Es wird viel auf uns zukommen, jedenfalls was die Planung angeht. Viel ist noch unbekannt, aber mal gespannt, wie das dann alles wird und ob die Besucherzahlen auch wirklich so gut sein werden, wie es momentan der Fall ist.
Naja, also, wir werden sehen.
Die Guardians sind ja eingeschlagen.
Ja.
Also USA, und ich weiß jetzt ist er ja bei uns gestartet heute. Mal sehen, wie da die Besucherzahlen sein werden.
Ja, eingeschlagen. Die haben halt das Problem, dass die Turtles, die sind ja, glaube ich, zur selben Zeit irgendwie gestartet und nehmen sich gerade ein bisschen gegenseitig das Publikum weg.
Ja.
Also Platz 1 ist Guardians of the Galaxy, aber relativ wenig, nur mit 17,2 Millionen. Dafür dahinter ist Teenage Mutant Ninja Turtles mit 16,7 Millionen. Also schon sehr, sehr knapp dahinter.
Aber wenn du das Opening Weekend, also das erste Wochenende in den Staaten schaust, also der Film hat gekostet 170 Millionen, estimated, also ungefähr, also geschätzt. Eingespielt hat er laut IMDb 94,3. Also das heißt, ich würde das eingeschlagen nennen. Wenn du
ja, bis jetzt mehr als die 251 Hälfte, Millionen steht bei mir.
255 bei mir, also
251,
das,
ja.
Ja, egal, das ist jedenfalls mehr als die Kosten, das wird das stimmt, noch weiter ja. So laufen. Also ich glaube schon, er ist vielleicht nicht jetzt der beste, also der Film, der am Marvel-Film, der am meisten eingespielt hat, das ist, glaube ich, immer noch entweder Iron Man 3 oder Avengers
1. So schlecht, oder? Iron Man 3, ey.
Ich musste einfach nur lachen bei Iron Man 3 wegen der Anfangsszene mit einem Blue Dabbe Dee Dabbe Dei. Ich konnte nicht mehr. Ich saß im Kino und musste laut lachen. Ich war nicht der Einzige, aber ich war der Lauteste. Das war schön.
Ja, das war... Ich habe das verdrängt.
Ach.
Ach, der war gut.
Mit dem Lied habe ich Englisch gelernt.
Mit dem Lied?
Nein, das war die Zeit, wo ich angefangen habe mit Englisch, deswegen.
Ach so. Mhm. Nee, also Guardians of the Galaxy könnt ihr auf jeden Fall empfehlen. Ich werde auch noch anschauen, bin dann gespannt, was ich dann drüber denke, aber Ich meine, alles, was ich von dem Film sehe, finde ich irgendwie total lustig und so. Ich glaube, mir wird er gefallen.
Der wird dir gefallen. Ich gehe ganz fest davon aus.
Ganz kurz zur Ergänzung. Iron Man 3 hat insgesamt 408 Millionen eingenommen, hat aber auch 200 Millionen gekostet. So viel dazu.
Okay. Und die Avengers?
Warte kurz.
Avengers, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch
die Avengers Vollständigkeit halber. Das sind, also Vorausgesetzt, IMDb hat recht und in meiner Meinung haben die auch recht. Oh, okay, das ist doch ein bisschen mehr. Hat 220 Millionen gekostet, eingespielt 623 Millionen. Also das, ja, fast das Dreifache ist im Endeffekt. Also der ist definitiv eingeschlagen. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob wirklich dieser die Kinogänger immer noch in die Kinos strömen werden in 3-4 Jahren. Ich werde es tun. Ich bin halt ein kleiner Geek, bin ein kleiner Fan.
Aber ich kann es auch tun, also.
Ja, aber wenn nur
die Comic-Fans,
wenn nur die Comic-Fans in die Kinos gehen, geht es, glaube ich, nicht ganz auf. Das könnte dann auf lange Sicht dann doch ein bisschen zu wenig sein, weil das sind dann doch zu teure Projekte und zählen dann doch zu sehr auf den großen Markt, auf den Mainstream-Markt, dass die jetzt auf die Mainstream-Leute verzichten könnten. Aber egal, ich bin endlich Schwarzmaler, ich sehe das ein bisschen kritisch.
Aber ich kann hier noch anmerken, die Annemarie kann nun mit so Comic-Verfilmungen eigentlich überhaupt nichts anfangen. Und sie war mit bei Guardians of the Galaxy und ist auch mega begeistert rausgekommen. Also hat, glaube ich, auch 9 Punkte gegeben und hat sich super unterhalten gefühlt. Also es ist auch nicht unbedingt jetzt für irgendwelche, also nicht nur für Geeks oder irgendwelche Nerds was, sondern ich denke mal, das trifft halt gerade, weil es halt auch so humorvoll ist und
ja,
vielleicht sich auch tatsächlich viele an irgendwie an Star Wars erinnert fühlen. Und ich glaube, Star Wars kennt auch irgendwie jeder, ob es jetzt Mutti oder Vati ist. Und in vielen Generationen, dass das schon für viele was ist. Also wie gesagt, die Annemarie war auch sehr begeistert von dem Film. Und die kann damit sonst überhaupt nichts anfangen. Also wenn ich sonst so sage, komm, lass uns Iron Man 2 gucken. Okay, ganz schlechtes Beispiel, aber halt so in der Richtung. dann zeigt sie mir im Vogel und geht. Also, aber da war sie echt angetan.
Aber wie ist eigentlich die FSK-Freigabe von Guardians in Deutschland? Wisst ihr das?
Ich tippe auf eine 12er-Freigabe.
Weil ich war ganz erstaunt hier in Luxemburg. Die haben ja ein anderes System. Ich frage mich nicht, welches System wir haben. Ich wundere mich, dass sie überhaupt eins haben. Aber da stand irgendwie etwas ab 6 Jahren. Und wenn man es genau, wenn man sich den Film anschaut, kann ich sagen, ja, kommt hin, weil man sieht eigentlich weder Blut noch wirkliche krasse Gewalt. Man sieht halt Kämpfe, man sieht explodierende Schiffe, aber man sieht nie wirklich halt Gewalt in dem Sinn, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, mein Kind darf das nicht sehen. Und es waren dementsprechend auch relativ viele Kinder in der Vorführung, was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich dachte eigentlich so.
Okay, ich habe gerade geguckt, also hier ist es eine FSK 12.
Okay.
In Deutschland. Also zumindest jetzt hier in dem Kino, wo ich jetzt gerade geguckt habe, in Berlin, ist FSK 12 Freigabe.
Gibt es überhaupt was drunter? Gibt es überhaupt zwischen, also gibt es noch was unter 12?
Es gibt FSK 6.
Okay.
Ja, gibt's auch.
Dann, ja. Jedenfalls, er ist in meinen Augen auch relativ familienfreundlich. Also die Kinder haben dann halt auch noch den Rocket, den sie als, oh, der ist süß, betrachten können. Und auch Groot, der ist süß. Und der Vater kann sich an den Explosion erfreuen und die Mutter kann sich an dem Körper von Chris Pratt erfreuen, genau. Also so gesehen, alle haben was zu
ist für alle was dabei. Ja. Ein Familienfilm.
Ja. Gut, dann ein Familienfilm.
Lassen wir es dabei.
Genau.
Ein Film für die ganze Familie. Ja. Wie unser Horrorfilm in der letzten Sneak. Ja. War für jeden was dabei. Nee, dann schön, dass es geklappt hat mit euch hier. Dann, ich hoffe, es hat den Hörern auch gefallen. Und ich denke mal, ja, Luise, was bei dir so als nächste Pressevorführung angesagt? Welcher rote Teppich erwartet dich?
Ah, bis jetzt ist erstmal nichts geplant. Aber ich gucke gerade, startet denn jetzt noch irgendwas, was mich interessieren würde? Ich werde Kenneth Song Save Your Life gucken, weil ich von dem
das
jetzt nur
gut, ja,
viele gute Sachen gehört habe. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film Once kennt. Das ist nämlich vom selben Regisseur und von daher ist das für mich eigentlich Pflichtprogramm.
Nee, klang auch sehr gut, also von der Art her. Und hier bei dem einen Kinotipp, den ich gehört habe, haben sie 10 von 10 gegeben. Also
ja, der ist, glaube ich, heute gestartet und alles, was ich heute auch im Radio gehört habe, war alle so 4 von 5 Sternen oder halt 9 von 10, also alles sehr, sehr positiv.
Tja, immer diese Radio-Einspieler da.
Ja, furchtbar, oder?
Ja, nee, dann nochmal vielen Dank an euch beide. Mal sehen, wann es dann wieder mal klappt. müssen ja dann aufpassen, wenn dann wieder der Fußball-Liga-Betrieb losgeht, dann gibt es hier, glaube ich, Befindlichkeiten zwischen euch beiden. Mal schauen, ne? Okay, vielen Dank. Tschüss.
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 Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank an Luise und Jeff, dass das hier so geklappt hat, hier so mitten, ohne dass wir hier ein Telefon haben, einfach so hier den Knopf ins Ohr.
Ja, dankeschön, ja.
War super. Und wie gesagt, ich habe noch ein Skype-Gespräch mit dem Martin. Kennt ihr vielleicht, den hat man schon ein paar Mal dran, der in dem Kino in Halle arbeitet, in dem, jetzt mal sehen, ob ich es noch zusammenbringe, Light Cinemas. Genau, Light Cinemas. Ich verwechsel es immer, weil mein Computername ist ja Lightstar, ne? Gibt's ja auch meine Website, deswegen komme ich immer ein bisschen durcheinander. Genau, mit dem habe ich auch ein sehr, sehr langes Interview. Das wird heute den Rahmen sprengen. Da geht es um verschiedene Themen, auch Kino an sich und alle möglichen Filme hat er gesehen. Das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt. Du hast noch was?
Genau, ganz kurz noch zwei Themen. Geht es um Videospiele, deswegen mache ich es auch ganz kurz. Ich wollte euch mitteilen, die meisten werden es wissen, am nächsten Montag, 9.9., nee, das ist der 8.9., genau, kommt Destiny raus für die PlayStation 4 und Xbox One. Wir als Deutsche dürfen das wahrscheinlich schon am 8.9. ab 16 Uhr spielen, weil der Hersteller Bungie gesagt hat, irgendwo auf der Welt, wenn das erste Land am 9.9. praktisch drin ist, dann werden es alle global spielen dürfen. Da haben wir jetzt praktisch den Vorteil. Das heißt, ich kann euch nicht versprechen, ob ich nächste Woche in die Sneak gehe, weil Destiny ist für mich sowas wie World of Warcraft. Ich habe ja die Beta auch total durchgezockt. Wir haben da eine relativ coole Gruppe zusammen mittlerweile. Es werden immer mehr. Ich werde das erste Spiel, wo ich mir wirklich auf beiden Plattformen holen werde, im nächsten, also praktisch Xbox und PlayStation. Ich habe da, also ich, das kostet mich insgesamt 220 Euro, weil ich auf der Xbox diese Mega-Edition habe. Also wenn ihr Bock habt, da auch mitzuspielen, dann...
Was bringt das, wenn du das auf beiden Plattformen hast?
Weil es eben einfach auf der PlayStation Leute gibt und auf der Xbox so. Leute gibt. Ich will... Und es ist einfach nicht so, das Überspiel ist halt so. Da bin ich halt ein bisschen blöd, okay, passt. Aber
kannst ja dann zur Not verkaufen, eins davon, wenn du es nicht mehr
brauchst. Das glaube ich jetzt weniger, ne? Glaube ich jetzt weniger, als ich eins verkaufen werde. Also wenn ihr da mitspielen wollt, wir haben eine Webseite gerade am Gestalten, da sind jetzt gerade Kollegen von mir dran, das Logo zu designen und so, dann meldet mir einfach kurz durch unter alex@nykfreaks.de. Ich sage euch dann, wie ihr da so halbwegs hinkommt. Wir sind eine total durchgechillte Gruppe, irgendwie alle cool drauf. Keine Pflichten, kein irgendwie Training oder so ein Scheißdreck. Einfach nur zusammen spielen und Spaß haben im Koop.
Keine Vereinsmeierei.
Genau. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet durch. Ich werde euch dann, sobald die Webseite wirklich online ist, auch nochmal kurz durchsagen, wie die dann heißt. Wir suchen auch gerade eine kürzere Uhr, weil die jetzige ist schon ein bisschen arg lang, aber ja, schauen wir mal. Und die zweite Spiele-News, da war ich wirklich total begeistert, geht es um Pinball FX 2. Kennt ihr vielleicht, das ist so eine Flipper-Simulation. Die gibt es eigentlich auf allen Konsolen, also Xbox 360, One und PS3, PS4, Wii U hat es mittlerweile auch gekriegt. Da gab es für euch Serienfans nämlich The Walking Dead, mittlerweile in Flipper, den ich wirklich absolut genial fand. Also ich habe bei The Walking Dead, gefällt mir als Serie ausnahmsweise auch mal ganz gut, habe ich auch geguckt. Und ich fand den Flipper dazu wirklich absolut genial. Kostet nur 2,99, also egal für welche Konsole, wo eben dieses Ding verfügbar ist. Also habe ich ja gerade schon gesagt. Und also rein von der also Original Soundtrack ist drin, Original Sprachen sind drin und auch diese ganze Flair. Also ihr müsst euch einfach mal angucken. Es ist wirklich, also wenn ihr nur ansatzweise auf The Walking Dead steht und ein bisschen was zu Flippe übrig habt und eine von den genannten Konsolen habt, dann guckt euch das Ding bitte an. Es lohnt sich definitiv.
Cool. Da müsste man dann eigentlich am besten seinen Fernseher hochkant drehen, oder? Damit man richtig schön flippern kann.
Ja, genau, eigentlich ja, richtig.
Genau. Naja, ich habe noch einen Trailer-Tipp, wie immer. Ich habe ja jede Woche einen. Der Film startet erst am 29.01.2015. Mhm. Aber warum ihr euch den vormerken solltet, sage ich euch jetzt. Also erstmal, der Film heißt The Pyramid, also die Pyramide, Grab des Grauens.
Klingt gut.
Klingt schon mal gut, ja. Okay. Und wenn ich jetzt noch sage, dass der Film Vom Produzent ist Alexandre Acha, also Alexander Acha, ne? Der, wenn dir der Name nichts sagt, dann sage ich dir mal Piranha 3D. Hat er gedreht.
Ja, das sagt mir und definitiv was.
Regie führt hier Gregory Levasseur. Der war bei Piranha 3D der Produzent. Und jetzt haben sie halt quasi die Rollen umgedreht. Die
getauscht,
ja. Ja, jetzt ist halt der eine Produzent und der andere ist Regisseur. Und der Gregory Levasseur, der hat auch schon im Horrorgenre ein bisschen Erfahrung. Der hatte, glaube ich, so P2 Schreie im Parkhaus oder so ähnlich. Waren eher so, ja, so ein bisschen so trashige Horrorschinken und sowas. Und der Trailer sieht aber schon cool aus. Also das ist wieder, da gab es doch damals diese alten Hammer-Filme, weißt du noch, wenn da irgendwie hier in so ein Grabmal, weißt du, machen irgendwas auf, alle krank geworden und so, weißt du.
Naja.
So ähnlich ist das hier auch. Ne?
Okay.
Und natürlich mit viel mehr Effekten. Guckt euch mal den Trailer an. Mehr habe ich jetzt auch nicht zu dem Film, aber der Trailer hat mir gut gefallen. Und
muss ich gucken.
Im Januar kommt er dann ins Kino. Vielleicht haben wir ja Glück mit der Sneak oder so.
Sneak, genau. Sneak, ping, ping, hallo.
Ja, genau. Schon mal vormerken. Ich verlinke den Trailer auf kinocast.net und dann zieht ihr euch den mal rein. Ich würde mich über Kommentare freuen. Mir sagt, wie euch der Trailer gefallen hat. Jo. Feedback fällt mir gerade ein. Ich habe es vergessen auszudrucken. Da war ein Feedback. Es fällt mir, jetzt weiß ich wieder, was ich noch ausdrucken wollte. Ich habe alles ausgedruckt. Ja, das ist halt so, wenn man hier irgendwo in der Stadt rumsitzt und nicht vor seinem Rechner. Aber okay, nehme ich dann beim nächsten Mal mit dran. Auf jeden Fall schreibt Feedback. Wir freuen uns sehr. Wir lesen das auch. Dann, ja, wenn du nichts mehr hast, dann möchte ich mich bedanken für die Unterstützung in der letzten Woche. Nitramret, Aemik, Tino.Berner, Thomas Rave, Leuchti und zwei Unbekannte haben geflattert. Amazon war auch wieder ein bisschen was in den letzten 7 Tagen. Nämlich vielen Dank an den oder die, die ein Buch, nehme ich an, One More Thing, Stories and Other Stories, auch ein Buch, Kalte Herzen und ein paar DVDs oder Blu-rays. Das Beste aus RTL Freitagnacht, 4 DVDs. Luzi, der Schrecken der Straße, die komplette Serie.
Cool.
Die Spezialisten unterwegs, die komplette Serie. Dann Passione, was auch immer das ist. Toast, nie gehört. Psycho Legacy, da habe ich mal drauf geklickt. Und zwar geht es da darum, hier um das, wie Psycho gedreht worden ist und so. Das sind auch so.
Also der ich glaub, Klassiker
das
sind, damals.
Genau, ich glaube, okay. Da sind alle Psycho-Filme drin, da gab es ja mehrere.
Mhm,
und
ja.
Noch so eine irgendwie so Making, nee, nicht Making of, aber so eine Erklär-DVD von Hitchcock oder sowas.
Cool.
Das sah ganz interessant aus. Cosmopolis noch und dann Busch und Müller Akkuladegerät USB, ein Anker 5-Port USB Adapter, dann eine Blu-ray Rush, alles für den Sieg. Den hatte ich ja in der Sneak, in der Cinemax Sneak, da warst du nicht dabei, genau.
Ja, genau.
Und dann hat noch jemand eine Energiesparlampe LED, 15 Watt mit 360 Grad Abstrahlwinkel Beleuchtung, warmweiß. Sowas soll ich auch kaufen. Hat mich meine Freundin beauftragt, da, weil wir haben irgendwie eine neue Lampe im Wohnzimmer und da sollen jetzt gleich LED rein. Da hat man schon mal welche gekauft, die haben so ganz weißes Licht. Furchtbar. Sieht aus wie irgendwie beim Arzt oder so, wie beim Zahnarzt.
Ja.
Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht kennt sich jemand aus von euch da draußen, was man da kaufen muss, damit man irgendwie ein halbwegs normales Licht hat oder so.
Ja.
Ich bin da, wenn es da leid von diesem Try and Fail, ich kann die nicht alle durchprobieren, die es da so gibt auf dem Markt. Vielleicht hat da irgendjemand eine Idee. Schreibt es in die Kommentare.
Genau.
Ansonsten bis nächste Woche oder auch nicht. Mal sehen. Ansonsten, falls es nicht klappt, dann kriegt
ihr... Dann seht ihr mich in Destiny.
Seht dann Alex auf Destiny, mich auf Mario Kart und ihr kriegt dann exklusiv den Podcast mit dem Martin zu hören, den ich gestern aufgenommen habe. Da mache ich dann noch die Charts hinten dran und so. Also eine Sendung wird es auf jeden Fall nächste Woche geben. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Und jetzt kommt der Trailer zum Film.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne sie ist.
Ich würde alles tun, aus Liebe. Alles.
Oh! Schläfchen.
Schläfchen.
Schade, dass wir keine Kinder haben.
Bah.
Bei dir ist es auch bald soweit, oder? Bei mir ist noch eine Woche. Aber ich habe das Gefühl, der kleine Raka kann es kaum abwarten.
Hast du keine Freundin?
Sie müssen ihn töten. Jetzt! Jetzt!
Warum hast du eigentlich nicht abgetrieben?
Sag mir nicht, was ich tun soll!
Ja, ich weiß alles
besser. Das ist doch Quatsch.
Unbegabt.
Habe ich das?
Ist heute.
Der Kinocast entsteht in Zusammenarbeit von kinocast.net, sneakfreaks.de und Chilled FM.